Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Hannes Hofbauer. Herr Hofbauer, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, ist schon ein bisschen länger her. 2016 in Wien war das, glaube ich. Erstmal guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Freut mich, dass ich da bin.
Ja. Sie sind ein fleißiger Autor. Sie haben ein neues Buch geschrieben, Kritik der Migration. Wer profitiert und wer verliert? Da werden jetzt viele stutzig. Wieso? Verlieren kann man auch. Man kann es auch verlieren.
Sicher, das erste Opfer der Migration ist der Migrant oder die Migrantin.
Mhm. Wir wollen mit Ihnen genau dieses Thema bearbeiten. Es ist relativ schwierig, mit Menschen über Migration auf der Straße zu sprechen, ohne dass die gleich in Wallung geraten, weil man betritt sofort irgendein politisches Lager. Also entweder man ist für den Migrant oder man ist gegen den Migrant. Nur über den Migranten, die Situation des Migranten zu sprechen, ein bisschen schwierig. Wir wollen das heute aufdröseln. Für alle, die das letzte Gespräch, was wir geführt haben, in Wien nicht gesehen haben, können Sie kurz mal erklären, Sie sind ja auf verschiedenen Bühnen tätig. Sie sind zum Beispiel Verleger. Sie betreiben den Promedia Verlag, einen tollen Verlag in Wien. Aber Sie haben auch etwas studiert, was mit diesem Thema zu tun hat. Können Sie mal kurz sagen, was machen Sie sonst so?
Ja, ich habe Wirtschafts- und Sozialgeschichte auf der Universität Wien studiert und praktiziere es aber nicht auf der Uni, sondern bin Kleingewerbetreibender, indem ich meinen Verlag mache mit einem Kollegen zusammen. Kleine GmbH in Wien. Wir machen 20 Bücher im Jahr. Politisches Sachbuch, also so wie das zum Beispiel, Kritik der Migration. Kulturwissenschaft, Kulturgeschichte. Das geht auch in Bereiche, wo wir zum Beispiel über Reisende im 19. Jahrhundert Bücher machen. Und dann Sozialwissenschaft. Mhm. Das ist dann mehr für die Uni.
Würden Sie sagen, das ist ein Nischenverlag?
Wahrscheinlich schon, obwohl von der Struktur her sind wir aufgestellt wie ein richtiger Verlag. Wir sind auch ein richtiger Verlag und es gibt seit 1980, 81. Also wir haben Vertreter in allen deutschsprachigen Ländern und Bundesländern. Wir haben Auslieferungen in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und wir sind ganz gut aufgestellt, auch im Vertrieb, mit Kontakten zu Journalisten, zum Beispiel zu Ihnen.
Wie würden Sie sich denn politisch einordnen? Ich weiß nicht, ob Sie in Lagern überhaupt denken, ich glaube es nicht, aber wo sehen Sie sich? Wo sind Sie?
Also ich verstehe mich schon als Linker, war aber schon von der Studentenzeit her nie organisiert. Das hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Also ich komme nicht aus einem trotzkistischen, nicht aus einem maoistischen oder sonst wie Lager, auch nicht autonomistisch. Aber so von der Einschätzung, dass man gegen Krieg sein muss, also friedenspolitisch aktiv sein muss, dass man auch in der Reich-Arm-Debatte sich nicht auf die Seite der Reichen stellt und nicht das liberale Paradigma annimmt. Also das sind schon so Hinweise, dass ich mir denke, da muss man sich als Linker definieren.
Also das ist Ihre Definition von links. Nicht dogmatisch, sondern einfach, man ist gegen Krieg, klar, und man sieht, dass es eine Armutsschere gibt und das ist nicht fair verteilt. Und wenn man auf der Seite ist, die benachteiligt werden, dann würden Sie sagen, das ist für Sie Ihre Definition von links.
Soziale Frage, ganz wichtig, klar.
Lassen Sie uns zu diesem Buch kommen. Das letzte, was wir mit Ihnen besprochen haben, da ging es ums Feindbild Russland. Sie haben noch ein Buch geschrieben, Diktatur des Kapitals. Das spielt natürlich da rein, weil die Migrantenfrage ist eine Frage, die mit dem kapitalistischen System zusammenhängt. Aber was ich an diesem Buch so spannend finde, ist, Sie zeigen erstens, dass es Migration, also Wanderungsbewegung, schon immer gegeben hat. Das ist ja auch so das Dogma, aber vor allem die Quantität ist eine andere. Aber Sie zeigen eben auch, wer wünscht das eigentlich, wer muss dem Folge leisten und wer gewinnt da eigentlich und wie gesagt, wer verliert? Das fand ich schon sehr spannend. Ich möchte mit einem ersten Satz Ihnen kommen, den ich im Buch gefunden habe und der die Sache im Grunde genommen sehr, sehr einfach auf den Punkt bringt. Michael Esch hat ihn geschrieben, Sie haben eine tolle Quellenangaben, können Sie gleich mal sagen, warum Sie Esch zitieren. Migration ist immer Ausdruck eines Mangels am Ort. Mangel am Ort. Was ist das für ein Mangel?
Da schwingt der Mobilitätskritik schon mit natürlich, dass der Mangel am Ort im Prinzip so gesehen wird, dass Leute am Ort nicht überleben können. Also man sagt heute dazu im modernen Diskurs Subsistenzmigration beispielsweise, also dass Leute sich nicht mehr dort erhalten können, wo sie her sind. Das ist fast immer menschlichen Eingriffen geschuldet. Bei Krieg ist es offensichtlich, niemand will unter Bombenhagel leben. Aber auch bei Freihandelsabkommen zwischen starken Ökonomien und schwachen Ökonomien sind die schwachen Ökonomien eigentlich meistens die Betroffenen, denen dann die Arbeit ausgeht, die der Konkurrenz nicht standhalten können, im Agrarsektor beispielsweise oder auch im industriellen Sektor gegenüber Gewerbebetrieben. Wenn man dann Afrika hernimmt und sich Revue passieren lässt, dass die Europäische Union mit fast 30 Ländern sogenannte Partnerschaftsabkommen hat, die den Markt für europäische Produzenten öffnen, dann bewirkt es unmittelbar, dass zumindest in der nächsten Generation Menschen in Afrika kein Auskommen mehr haben. Also die Subsistenz nicht mehr gewährleistet ist.
Das heißt, auch der afrikanische Kleinbauer kann eigentlich kann nicht mehr konkurrieren mit dem, was einfach über den großen Teich zu ihm rübergeschickt wird, was hier eben als Überproduktion an, also die wir nehmen die Hühnerbrust, der Rest geht darüber oder wir lassen mit unseren Verträgen dort die Küsten leer fischen. Da muss man als Afrikaner sehen, wo man bleibt und macht sich dann zwangsweise auf den Weg. Ist den Menschen eigentlich klar, dass diese Art von Krieg, Handelskrieg nenne ich den, ein ganz wesentlicher Faktor ist? Das sieht zwar alles friedlich aus, aber friedlich ist das gar nicht, also um diese Migration anzuschieben.
Es ist interessant. Ich glaube schon, dass es vielen Menschen klar ist, dass diese Freihandelsabkommen die Schwachen benachteiligen und da entsprechend Kritik geübt wird. Aber wenn es dann um die Migrationsfrage geht, dann ist es davon entkoppelt, so als ob das damit nichts zu tun hätte, dass sich die Leute auf den Weg machen müssen, und zwar in Massen, in Millionen, weil sie als kleine Fischer, als kleine Gewerbetreibende, als kleine Bauern in Afrika, nehmen wir das Beispiel, nicht mehr überleben können. Da kommt dann aus irgendeinem Grund eine gedankliche Schere rein zwischen der Kritik am Freihandelsabkommen und der Kritik, der notwendigen Kritik an einer der Folgen, nämlich der Migration, die dann nicht mehr stattfindet. Und da haben wir gedacht, das sollten wir eigentlich einmal thematisieren.
Mhm. Wir werden gleich sehr tief ins Thema einsteigen, aber vorher möchte ich von Ihnen noch wissen, was war denn eigentlich Ihr Motiv, ein Buch zu schreiben mit Kritik der Migration? Weil allgemein politisch angesagt ist ja Willkommenskultur, Migration ist gut für die Migranten, die jetzt nicht zu nehmen, das wäre geradezu kalt und hartherzig. Warum haben Sie ein kritisches Buch dazu geschrieben, doch wohl wissend, dass Sie da auch ins Fadenkreuz geraten oder vielleicht auch den Schulterschluss von Leuten angeboten bekommen, mit denen Sie absolut nichts zu tun haben wollen? Warum machen Sie so ein Buch?
Es geht um die ungleiche Welt, ja, und Migration ist einer der wesentlichen und sehr sichtbaren Ausdrücke dieser Ungleichheit auf der Welt. Also wenn, wie gesagt, Leute an einem Ort nicht mehr überleben können und sich anders aufmachen müssen, um anderswo zu überleben, dann ist das Folge dieser Ungleichheit. Und ich persönlich habe mich eigentlich mit dieser Ungleichheit ursprünglich beschäftigt nach der EU-Osterweiterung und davor, also in den 90er Jahren und dann den Osterweiterungsprozess bis 2004, wo die meisten Länder beigetreten sind, wo man gesehen hat, dass ungleiche soziale und politische Verhältnisse, wenn man die zusammenspannt, ohne einen Ausgleich zu finden, dass es eben dann knarrt und kracht. Und auch da die Migration eine wesentliche Rolle gespielt hat, dass also Polen wiederum, so wie schon historisch als Arbeitskräftelieferant für Deutschland und Westeuropa gedient hat oder auch für Großbritannien, wie wir wissen, und so weiter. Und das hat mich eigentlich dann dazu gebracht, diese Migrationsfrage immer schon im Auge zu haben und wie dann 2015 diese, wie ich es nenne, große Wanderung der Muslime eingetreten ist und mit dieser Willkommenskultur von Angela Merkel da auch ein Signal in diese falsche Richtung gesetzt wurde, haben wir gedacht, das kann man, mein Thema, unter der Überschrift Kritik der Migration bringen.
Sie sagen, das, was Angela Merkel damals im 21. August, wir schaffen das, gesagt hat, das wäre falsch gewesen. Warum war das falsch? Es war doch, da hat sie gesehen, da sind Millionen Menschen in einer Notsituation und da wollte Angela Merkel, so ist jedenfalls die offizielle Verlautbarung, wollte sie diesen Menschen helfen, das ist doch gut. CDU, christlich.
Also da kann man weit ausholen. Solange man Deutschland noch Hindukusch verteidigt und damit Migrationswellen auslöst, solange man den Krieg in Syrien auf der falschen Seite unterstützt und damit Migrationswellen auslöst, ist es völlig klar, dass dann Menschen eben dort nicht mehr leben können, wo sie her sind. Wenn man dann noch dazu, wie in den UN-Flüchtlingslagern passiert, die Mittel kürzt für diese Betreuung der Flüchtlinge, die ja ursprünglich überhaupt nicht nach Deutschland wollten, sondern eben am Rande Syriens beispielsweise, in Jordanien, im Libanon, schon ein, zwei Jahre gelebt haben.
Die tragen auch die Hauptlast, muss man dazu sagen.
Logisch. Dann ist im Prinzip auch da wiederum klar, dass sich diese Menschen aufmachen müssen woanders hin. Ja? Und ich sehe das aus vielerlei Gründen schlecht, was die Angela Merkel gemacht hat. Unter anderem auch hat sie mit diesem Willkommensgruß das Asylthema mit dem Migrationsthema vermischt. Weil es ja klar war, dass Leute, die aus Kriegen kommen, ja, nicht nach der Genfer Flüchtlingskonvention asylberechtigt sind. Weil Genfer Flüchtlingskonvention bietet Asylmöglichkeiten für rassisch, politisch, religiös Verfolgte, aber nicht für Leute, die aus Krisen- oder Kriegsregionen kommen. Aber der ganze Diskurs ist dann so aufgebaut worden, dass man diese Million und noch mehr Menschen letztlich als potenziell Asylberechtigte aufgenommen hat und damit diese Trennung in der Debatte verwischt hat.
Hat Angela Merkel das ihrer Meinung nach alleine getan oder hat Merkel da mit verschiedenen anderen Staaten in der Peripherie zusammengearbeitet? Also inwieweit war Österreich involviert?
Ich glaube, sie hat mehr mit der Bertelsmann-Stiftung zusammengearbeitet. und die ja schon vorher, knapp davor, Studien in Auftrag gegeben haben, dass man wiederum Zuzug braucht von Migranten.
Warum?
Billigen Arbeitskräften. Ja, das ist eine Strukturgeschichte sozusagen der Nachkriegszeit und schon der Vorkriegszeit. Ich gehe mein Buch historisch an, aber wenn man sich nur die Nachkriegszeit anschaut, dann war schon ab 1955 die sogenannten Aufnahmeabkommen, Anwerbeabkommen mit Italien zwischen, mit Deutschland und mit Italien, mit Deutschland und der Türkei, mit Deutschland und Marokko, wo man massenhaft billige Arbeitskräfte nach Deutschland gebracht hat. Mhm. Warum ist klar? Weil diese Leute dann eben besser ausbeutbar sind als die lokalen Arbeiter, weil sie den Arbeitsmarkt aufmischen.
Druck ins System bringen und den Niedriglohnsektor eigentlich ermöglichen?
Das ist klar, aber auch in besser ausgebildeten Milieus diesen Druck erzeugen. Also wenn ich daran denke, dass ja Ärzte auch in großen Mengen gerade aus Ländern wie Rumänien, Serbien, Griechenland noch in die Zentralräume Westeuropas kommen, von Deutschland bis Großbritannien, dann ist ja das auch ein Druck, der dann auf die hiesige Ausbildung, ja, Großbritannien ist beispielsweise so, dass die Ausbildung für Ärzte schon gar nicht mehr ausreicht, um den potenziellen Ärztebedarf zu decken, da rechnet man schon mit dem ständigen Zuzug. Und so war das eigentlich seit der 50er Jahre mit den sogenannten Gastarbeitern, dieser Begriff ist ja damals geprägt worden, und man hat ihn abgehoben von den davor unter den Nationalsozialisten verwendeten Zwangsarbeitern, die ja auch zu Millionen aus Ostdeutschland und aus dem Osten, insbesondere aus der Sowjetunion, verschleppt worden sind, aber auch aus Polen verschleppt worden sind. Das heißt, dieser Zuzug aus peripheren Gebieten in die Zentren, das ist eine Konstante des kapitalistischen Systems.
So Sie haben gerade die Saukelbehörde angesprochen, da wurde ja im großen Stil deportiert. Seit dieses Buch geschrieben wurde, hat sich ja noch mal einiges politisch verändert. Der Migrationspakt ist beschlossen worden. Wie sehen Sie den?
Also der definiert Migration, wenn ich das richtig zitiere, als Quelle des Wohlstands und der Nachhaltigkeit. Und jeder kritische Mensch müsste sofort fragen, für wen? Für wen ist es eine Quelle des Wohlstands? Es gibt Leute, für die es eine Quelle des Wohlstands ist. Für diejenigen Unternehmer, die diese billige Arbeitskraft brauchen können. Mhm. Für den einen oder anderen Migranten, also so nach dem Muster der Tellerwäscher-Geschichte, vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist natürlich vorhanden, diese Möglichkeit.
Es dürfen dann nicht alle Millionäre werden.
Aber dann, wenn diese Geschichte sich durchsetzt, dann gibt es eben genau diese Geschichte nicht mehr, weil die beruht ja darauf, dass es nur einer aus zigtausenden wird. Aber das Gros der Migranten ist natürlich Verlierer in diesem Spiel und wie sich herausstellt, mittlerweile auch ein großer Teil der Bevölkerung in den Zielländern dieser Migration, also bei uns.
Also diejenigen, von wo geflohen wird, da sehen wir, diese Länder sind ja oft durch unsere Hilfe sind sie zerstört worden, auch wenn wir das unter Freiheitsexport sehen. Meistens kommt erst der Bombenteppich, bevor die Demokratie kommt. Oft kommt ja nicht mal die Demokratie, aber eben auch bei uns führt es zu sozialen Verwerfungen und natürlich auch wiederum zu einem Rechtsruck, der auch wieder benutzt wird, um die Bevölkerung hier intern auszuspielen. Lassen Sie uns zu einem Punkt kommen, den wir vielleicht mal klar rausstellen müssen. Aktuell im Mainstream ist es so, Migration war immer. Das hat es immer gegeben und jeder, der jetzt anfängt, es zu hinterfragen, ist ein Rassist, ein Rechter sonst oder jemand, der keine Ahnung von Geschichte hat. Stimmt das, dass es Migration immer gegeben hat?
Migration war immer, das ist zweifellos. Also ist eine menschliche Konstante. Die Frage ist nur, und die Migrationsforschung ist meiner Meinung nach in ihrer Mehrheit da nicht nur unklar, sondern sogar falsch orientiert, dass Migration, obwohl es immer war, nicht der Bedingung des menschlichen Lebens ist. Und das zeigt sich ja heute, wenn man in irgendeiner Statistik schaut. Also wenn man sich die UN-Statistiken anschaut, oder ich habe die genommen von der Österreichischen Akademie der Wissenschaft, dann wird da klar, dass in den 90er Jahren ungefähr 0,6% der Bevölkerung auf der Welt pro Jahr migriert.
Mhm. 0,6%?
Und in den beginnenden 2000er Jahren geht es dann bis 0,9% hinauf. Das heißt, die Norm ist der Sesshafte. Mhm. Das ist klar. Und da wird von der Forschung, glaube ich, also bin ich sicher, dieser Migration eine zu hohe Aufmerksamkeit geschenkt im Verhältnis zu, wie Leute normal leben. Ja.
Also wer noch nicht in Bewegung ist, bei dem stimmt was nicht, sondern alle sind ständig in Bewegung.
Das ist ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen mit der Kritik, aber die Sichtweise ist nicht mit der Wirklichkeit kompatibel.
Mhm. Also Migration ist, die ist selten und die Sesshaftigkeit ist die Norm. Das wissen wir, gibt es ja die neolithische Revolution vor knapp 7800 Jahren, haben die Menschen angefangen, nicht nur Sammler und Fallensteller zu sein, sondern eben sesshaft zu werden mit allem, was dahinter hängt. Warum wird das im öffentlichen Diskurs so verdreht, dass man das erstmal sagen muss? Entschuldigung, die meisten Menschen sind doch sesshaft, vor allem wenn sie Familie haben.
Ja, das hat damit zu tun, dass es eben einen ständigen Zuzug billiger Arbeitskräfte bedarf, um unser System aufrechtzuerhalten. Es bedarf viele andere Faktoren auch noch, aber das ist einer der wesentlichen. Und um den zu gewährleisten, bedarf es auch der entsprechenden Ideologie. Und dementsprechend wird Migration als etwas Positives gesehen, obwohl jeder Mensch gleichzeitig damit einverstanden ist mit dem Befund, dass Migration eine sichtbares Ereignis ist, das Ungleichheit repräsentiert. Mhm. Ja? Also da würde ich sagen, geht beides miteinander in einen Kopf hinein, aber es kann nicht beides stimmen.
Wir sprechen ja jetzt ganz stark auch als Aufhänger über die Migrationswelle 2015, aber Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie beschäftigen sich ja schon länger damit, spätestens seit die Europäische Union immer breiter wurde. Da gab es und gibt es ja bis heute die enormen Lohnunterschiede. Ja? Also Sie schreiben in Ihrem Buch eben auch, dass ein Straßenarbeiter in Portugal deutlich schlechter bezahlt wird, als jemand, der in Frankfurt am Main beschäftigt. Aber man kann als deutscher Unternehmer eine Firma in Portugal aufmachen, um dann dort Portugiesen zu deren Löhnen in Deutschland arbeiten zu lassen. Wie nennt sich das denn eigentlich, weil das klingt jetzt erstmal kaltherzig und ausbeutend, wie nennt sich das denn eigentlich im Jargon, um gut dazustehen? Das hat ja einen Namen, sowas.
Naja, Sie sprechen an diese unterschiedlichen sozialen Bedingungen in den einzelnen europäischen Ländern. Und dazu gehört auch die unterschiedliche Lohnhöhe. Und ich würde das so zusammenfassen, das ist auch meine Definition von der Europäischen Union, dass sie zwar ökonomisch konvergent ist, also quasi die überall dieselben Bedingungen für ökonomischen Betrieb garantiert, aber sozial divergent ist. Mhm. Und seit die Europäische Union, also Union, also seit Maastricht existiert und davor natürlich umso mehr, gibt es eigentlich keine Bemühungen, diese soziale Divergenz aufzulösen.
Also es gibt keine Lohngleichheit und keiner hat Interesse daran.
Na, überhaupt nicht. Also es gibt überhaupt keine Lohngleichheit. Zum Zeitpunkt der EU-Osterweiterung war in Polen der Lohn, Durchschnittslohn, 8-mal so gering wie in Deutschland. Ja, jetzt ist er 3-mal so gering. In Bulgarien ist der Lohn noch immer fast 10-mal niedriger als in Deutschland. Also bei den Ärzten ist es ganz krass. Das ist teilweise bis zu 30-mal bei Fachärzten der Unterschied, wenn ich heute in Bulgarien eine gute Ausbildung habe oder in Rumänien und dann kriege ich vielleicht 400 umgerechnet Euro im Monat als Facharzt und wenn ich Glück habe, kann ich in Deutschland bis zu 6.000 bekommen. Ja? Mhm. Also kann man es den einzelnen Menschen nicht verübeln, dass sie hergehen. Aber das System, das dahinter steckt, ist kritikwürdig. Und die davon profitieren, sind einerseits die Spitäler, die da diese Ausbildung zum Beispiel für die Ärzte nicht bezahlen müssen, also auch die Volkswirtschaft in Deutschland.
Ja, die greift einfach ausgebildete Leute
dort, die ab. Die greift dort ab und macht es immer wieder. Also wir sehen jetzt nach dieser großen Wanderung der Muslime schon wieder die neue Welle und die neue Debatte, Facharbeiterimport, Facharbeiterzuzug zu erleichtern. Mit Mangelberufslisten und Ähnlichem.
In Österreich ist das ganz stark
gefallen. In Österreich ist das die rechte Regierung, die das jetzt macht. Ja, in Deutschland sind es sozusagen die auch rechte Regierung, aber nicht so rechte Regierung.
Das heißt offiziell, gerade in Österreich, warnt man vor dem Migrantenzuzug und unter der Hand versucht man eben welche abzugreifen.
Und zwar nur die Besten und die Günstigsten, also die uns nützen, wie einmal der bayerische Innenminister gesagt hat vor Jahren. Also wir brauchen nicht jene, die uns ausnützen, sondern nur die uns nützen.
Aber das ist ja klar.
Ein bisschen ist es aus dem Ruder geraten 2015 und dementsprechend ist so ein bisschen eine Irritation eingetreten, aber das aplaniert sich gerade wieder.
Lassen Sie uns trotzdem nochmal zum Aufhänger 2015 gehen. Dieses Wir schaffen das, was Angela Merkel in die Kameras gesprochen hat. Weltoffen wurde das auch verkauft und großes Herz. Wie kam das denn in den Ländern, aus denen die Menschen dann kamen und was waren das für Länder, wie kam das dort an? Wie wurde das dort wahrgenommen?
Also wir reden jetzt von Ländern, die ja in fast allen nicht in dem Sinn vergleichbar sind mit Strukturen, die funktionieren. Afghanistan, Syrien, Pakistan. Mhm. Ja. Da gibt es ja in dem Sinn keine staatliche Hoheit.
Ja, über also zwischen Failed State und Chaos, kann man das
sagen. Ja, nein, muss man sagen. Ja. Ja. Und davor war es mit dem Kosovo so eine kurze Episode von großer Migration kosovarischer Albaner nach Deutschland. Ist ja Kosovo auch ein Staat, der im Prinzip nicht funktioniert. Ja. Also das hat schon auch damit zu tun, dass diese Unterschiede zwischen Zentralraum und Peripherie ja sich auch politisch niederschlagen, dass diese Peripherien, wenn sie wirklich sehr weit abgeschlagen sind, auch sich staatlich und strukturmäßig kaum mehr als Staaten bezeichnen können. Mhm. Ja. Aber dieses natürlich über die neuen technischen Möglichkeiten war das bei jenen Menschen, die in den UN-Flüchtlingslagern nicht mehr genug zum Essen bekommen haben, um es krass zu sagen, eine klare Aufforderung, aber wir können es auch anders versuchen. Ja? Und sie wollten nicht nach Ungarn, sie wollten nicht in die Slowakei und nicht einmal nach Bulgarien, sondern sie wollten nach Deutschland, Österreich und nach Schweden, ja, weil sie gewusst haben, dort gibt es Sozialleistungen von Anfang an. Und in der Slowakei und in Ungarn sind die so gering, dass es sich nicht rentiert, dorthin zu migrieren.
Also aus der Sicht dieser Menschen ist das doch klug gewesen.
Sehr klug.
Sie hätten es genauso gemacht, wenn sie in deren Lage gewesen wären.
Kann man niemanden schlecht anrechnen. Also ich kann da so eine Geschichte erzählen von einer österreichischen Flüchtlingslager in Dreiskirchen nahe bei Wien. Das war noch vor dieser ganz großen Wanderung, August 2015, wo das Flüchtlingslager groß überfüllt war. Und dann die österreichische Regierung mit der slowakischen Regierung ein Abkommen getroffen hat, dass 500, eine besonders große Zahl von Flüchtlingen, die eben dort keine Unterkunft mehr bekommen hätten, ins slowakische Gabčíkovo, also eine kleine Donaustadt, abgeschoben werden, aber unter österreichischer Asylbetreuung bleiben. Das wurde lang und breit verhandelt. In Gabčíkovo hat die Bevölkerung gesagt, das wollen wir nicht. Über 90% haben dagegen gestimmt. Der slowakische Ministerpräsident hat gesagt, die Abmachung steht. Wir ziehen das trotzdem durch. Und dann kamen die Busse vor dieses Flüchtlingslager in Dreiskirchen und niemand von den Syrern wollte einsteigen, weil die glaubt haben, sie müssen jetzt in die Slowakei. Ja? Also das ist sozusagen der Zustand, wie er für Migrierende sich dargestellt hat im Jahr 2014, 2015.
Mhm. Deutschland ist da in einer Lage, die man im Sport als Vorteil bezeichnen dürfte, weil Deutschland innerhalb der EU ja sehr zentral ist. Also es gibt keine große Küste, über die man erreichen könnte. Es sei denn, man schwimmt durch die Nord- oder Ostsee, machen die wenigsten. Es ist umringt von Ländern, denen man auch die Last aufgebürdet hat, damit dann irgendwie klarzukommen. Das ist ja schon eine Zäsur, weil das Dublin-Abkommen, Schengen-Raum, all die Dinge, die miteinander ja zu tun haben, die auf eine Verlässlichkeit auch, die darauf basieren, das galt ja alles gar nicht mehr. Können Sie sich noch an die Zeit erinnern, als es dann losging? Sie waren ja damals in Wien. Wie stellte sich das in Österreich dar? War ja so ein klassisches Land, wo man durchgefahren ist. Wie war das?
Also kurz noch zum Dublin-Abkommen, weil das legt ja fest, dass jenes Land der Europäischen Union, wo der Flüchtling erstmal seinen Fuß aufsetzt, für sein Asylverfahren letztlich zuständig sind. Das heißt, er kann zwar weiterfahren, aber wenn er in Deutschland abgelehnt wird, müsste ihn jenes Land, wohin er das erste Mal den Fuß gesetzt hat, wieder zurücknehmen. Mhm. Das sind diese Rückführungsabkommen, die mit Dublin feststehen. Und es war klar, dass das die Länder sind, die halt am Rande der Europäischen Union sind, und zwar am südlichen Rande der Europäischen Union. Und allein die Durchsetzung dieses Dublin-Abkommens zeigt ja diese ungleiche Entwicklung innerhalb der Europäischen Union, dass es Deutschland und Österreich geschafft haben, diese Last nach Ungarn, Italien, Griechenland hat eine Ausnahme bekommen, abzuschieben. Also das ist quasi so innerimperialistisch klar, wer da das Sagen hat. Da kann ich mir aus Deutschland für dieses Dublin-Abkommen stark machen oder es nicht einsetzen. Die Last trägt Ungarn, und das hat der Viktor Orban damals kapiert und hat jetzt die Schmutzarbeit für Deutschland gemacht, würde ich sagen.
Ja. Er wurde ja hier dann auch und wird ja immer noch als rechts außen dargestellt, aber er hat ja neulich auch im Europäischen Parlament auch mal Tacheles geredet, ja, und gesagt, einen Augenblick mal, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir halten uns ans Dublin-Abkommen, was ihr gemeinsam beschlossen habt, und dafür bin ich jetzt rechts, wir sorgen eigentlich dafür, dass das, was bei euch nicht gewünscht ist, dass das gar nicht erst reinkommt. Warum bekommt er diese Presse? Der Mann hält sich ans Gesetz, man muss ihn ja persönlich nicht mögen, wie man keinen Politiker mögen muss, aber warum kriegt er dafür auf die Mütze? Er hält sich ans Dublin-Abkommen, was in der Europäischen Gemeinschaft auch mit Deutschland durchgesetzt wurde.
Ja, und es war Ungarn ja das erste klassische Durchreiseland, ja, wo ja die Leute überhaupt nicht, die Migrierenden überhaupt nicht bleiben wollten. Und bei Österreich war es so ähnlich. Also ich selbst war am Westbahnhof. Das ist der Bahnhof, wo dann die Leute vom ungarischen Bahnhof angekommen sind. Und dort wurden dann von der ÖBB, das ist die österreichische Bundesbahn, großteils staatlichen Besitz oder insgesamt noch staatlichen Besitz, Züge bereitgestellt, um sie nach Bayern weiterzuführen. Also das war so eine richtige Transit-Geschichte. Ja. Aber weil sie zuerst gefragt haben, ob die Angela Merkel das mit Österreich abgesprochen hat, der damalige Kanzler hat geheißen Faymann, man erinnert sich kaum mehr, ist er für dieses Publikum nicht von Bedeutung.
Doch, glaub schon.
Aber der wurde informiert in einem Anruf des Nachtens am Tag darauf oder am Tag davor, wo Angela Merkel diese Bemerkung gemacht hat, aber diskutiert ist darüber nicht worden.
Mhm. Also es ist schon erstaunlich, dass ein so starkes Land wie Deutschland, ist ja das stärkste Land in der Europäischen Union, die Lasten und das Durchsetzen und all das, was damit zusammenhängt, an Länder abschiebt, die auf keinen Fall diese Power haben. Und wenn man sich das auch noch anschaut, welche Leistung Deutschland in Griechenland vollbracht hat, ich bin oft in Griechenland, es war ja klar, dass das gar nicht gehen würde. Warum hat Angela Merkel und ihre Berater das trotzdem beschlossen? Es war doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Auch wenn diese Länder wollten, Griechenland kann seine Außengrenze mit 3000 Inseln nicht schützen, Italien ist stark überfordert. Warum hat man das trotzdem? Macht das. Ist das Neokolonialismus?
Ja, es ist bequem und es ist Ausdruck sozusagen imperialer Verhältnisse. Allein das Dublin-Abkommen als solche, unabhängig davon, ob da jetzt eine große Welle von Migranten oder Flüchtlingen kommt, ist Ausdruck dieser ungleichen Verhältnisse innerhalb der Europäischen Union. Mhm. Weil eben nach Schweden oder Österreich oder nach Deutschland die Menschen fliegen müssten. Und sie tun das auch, aber an den Flughäfen weiß man, da gibt es an jedem Flughafen, der international vernetzt ist, eigene Vorfeldkontrollen für mögliche Aussortierungen von Leuten. Aber das sind dann jeweils Einzelfälle. Während diese Migrationswelle 2015, die waren ja Hunderttausende. Mhm.
Können Sie mir sagen, Sie haben sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, ob es irgendjemanden gibt, der sagen kann, wie viele Menschen damals nach Europa und nach Deutschland, Österreich gekommen sind? Gibt es da konkrete Zahlen?
Ganz konkrete würde ich nicht meinen, dass es gibt. Also man weiß, dass 1,1 Millionen nach Deutschland Asylantrag gestellt haben. Wie viele nicht Asylantrag gestellt haben, das weiß man natürlich nicht. Mhm. Man weiß, dass mindestens 650.000 von diesen Asylanträgen schon abgelehnt worden sind. Ich habe mir jetzt vor kurzem erst wieder angeschaut, wie das in diesem Jahr, also 2018, im letzten Jahr war. Also die wirklichen Asylbescheide, die positiv ausgestellt worden sind, bewegen sich in den Jahren 2015 bis 2018 unter 2%.
Mhm. Was ist mit diesen Menschen passiert? Sind die untergetaucht? Die gehen doch nicht.
Na, die meisten haben sogenannte subsidiären Schutz. Also das ist, glaube ich, die größte Zahl.
Also werden geduldet?
Die werden geduldet, solange sich die Situation so darstellt, wie sie ist. Also solange man sie noch immer aussortieren kann in die Guten, die man brauchen kann, und die Schlechten, die man nicht brauchen kann. Solange bleibt dieser Zustand so, glaube ich, wie er heute jetzt ist.
Mhm. Hätten Sie, wenn ich Sie vor 5 Jahren gefragt hätte, ob so etwas möglich wäre, also so ein Rechtsbruch, einfach das mal aussetzen, hätten Sie das mit Ja beantwortet? Ich glaube, dass das möglich ist.
Welchen Rechtsbruch meinen
Sie? Na, dass man einfach 2015 sagt, ach, da gibt es ja Dublin-Abkommen, da gibt es ja Schengen-Abkommen, wir machen jetzt einfach mal die Grenzen auf und unkontrolliert können Leute rein. Also das, was normalerweise, wenn ich nach Österreich fahre oder zurück, dann komm ich immer in eine Kontrolle. Ja, muss ich immer meinen Pass und so sagen. Und dann machen wir mal auf, da können wir mal ein paar Wochen lang so viele kommen, wie sie wollen. Und wir wissen auch nicht, wer, das können wir einfach machen. Hätten Sie gedacht, dass das möglich sein
könnte? Hätte ich eigentlich nicht gedacht, weil diese Schengen-Außengrenze die längste Zeit an der österreichischen Grenze war und ich ja schon länger unterwegs bin. Und da wurde mit Wärmebildkameras, Nachtflug, Hubschraubern, also die hermetisch ständig kontrolliert. Also ich selbst habe das an vielen Stellen erlebt, an der Grenze Richtung Tschechien und an der Grenze Richtung Ungarn. Österreich hat sein Bundesheer sogar im sogenannten Assistenzeinsatz zur Verfügung gestellt für diese Kontrolle der Schengen-Außengrenze. Also es wurden zigtausende Jungmänner nicht eingesetzt, um irgendwie schießen zu lernen, sondern an der Grenze zu unterscheiden.
Das wurde sehr ernst genommen.
In der Wärmebildkamera, ob es ein Hirsch oder ein Mensch ist. Und beim Hirsch hat man gesagt, geh weiter, und beim Mensch hat man gesagt, stopp.
Auch interessant.
Ja, ist. Und diese Ausbildung ist sozusagen wirklich ernst genommen worden, wie Sie sagen, und dann plötzlich alles außer Kraft. War schon überraschend.
Mhm. Bevor wir auf die zu sprechen kommen, die denn da gekommen sind, was waren denn das eigentlich für Menschen? Weil das war jetzt nicht bunt durchmischt, sondern es gab da ein sehr homogenes Bild, wer nach Deutschland kam aus Syrien. Möchte ich nochmal zur Migration selber kommen, was in Ihrem Buch auch beschrieben wird. Kann ich nur empfehlen zu lesen, sehr spannend, auch ein Abstecher in die Geschichte und auch in die Kolonialgeschichte. Also von daher wunderbar. Lassen Sie uns nochmal über Migration sprechen. Der Begriff selber ist ja eigentlich, kommt ja eher aus dem Tierreich.
Also wenn man in den 50er Jahren im Brockhaus nachgeschaut hat, hat man bei Migration überhaupt, Sie haben recht, nur migrierend von Tieren drinnen
einen Eindruck
gehabt. Von Menschen war da noch nicht die Rede. Ja. Mhm, gut, wenn man das Grimms Wörterbuch nachschaut, ist klar, da gibt es ja der deutschen Sprache entsprechend den Migrationsbegriff nicht. Da sieht man bei Wanderung dann allerdings schon, dass sich, wie das halt bei Grimms Wörterbuch ist, die berühmten Literaten mit Wanderungen beschäftigt haben und auch Wanderung immer als was dargestellt haben, was vorbeigeht. Gott sei Dank, was wichtig ist, ja. Beispielsweise um beruflich sich weiterzubilden, die Wanderung im gewerblichen.
Die Zünfte, da gab es auch eine Tradition.
Genau, ja. Aber dass man dann doch wieder dorthin zurückkommt, wo man her ist. Das ist bei sehr vielen dieser Zitate in Grimms Wörterbuch zu finden.
Weil Sie gerade davon gesprochen haben, natürlich, das gibt es ja auch heute noch Menschen, die auf der Walz sind, heißt das, glaube ich, die in den alten traditionellen Klamotten rumlaufen, die dann von also durch Europa ziehen und arbeiten, als Zimmermänner zum Beispiel. Das hat es immer gegeben. Der Unterschied zwischen denen und was wir heute haben, ist, das waren ja eben genau sehr gut ausgebildete Menschen, die auch überall Arbeit fanden, weil sie ja was gelernt hatten. Aber lassen Sie uns bei der naturgemachten Migration bleiben, die dazu zwang. Es gab Vulkanausbrüche, beschreiben Sie in Ihrem Buch auch, wo ein Vulkanausbruch wird beschrieben, wo tausende Menschen in die Flucht geschlagen wurden, weil die Jahreszeit hat sich verdunkelt, da sind die Ernten ausgefallen. Es gab Waldbrände, Überschwemmungen, das hat es alles immer gegeben. Das ist auch eine Form der Migration, die immer natürlich war, aber die, wenn man sich das heute anschaut, eben mit der hat der Mensch gelernt zu leben, die war aber nicht dauerhaft da.
Ja, naja, und sie ist auch quantitativ im Einzelfall extrem, aber eben nie kontinuierlich vorhanden. Also ich beginne mein Buch mit der größten Wanderung, die ich bis jetzt da irgendwie orten konnte, nämlich der Besiedlung Amerikas durch Weiße und Schwarze und des gleichzeitigen Genozids an den Ureinwohnern.
Ja, eine klassische ethnische Wanderung.
Das war ja Jahrzehnte bis Jahrhunderte lang eine Wanderungsbewegung, die angetrieben worden ist, um eben diesen Kontinent zu besiedeln. Mit Weißen, teilweise freiwillig, teilweise auch über Schuldknechtschaft. Also die haben dann unterschrieben, die Kosten für die Reise und die Unterbringung und so weiter, dass sie die drüben abarbeiten müssen und wurden damit in die Schuldknechtschaft betrieben. Bei den Schwarzen wissen wir es, da war es überhaupt die Sklaverei. Aber das war natürlich eine millionenfache Wanderungsbewegung, die da ausgelöst worden ist.
Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, wenn 1000 Leute in so ein Schiff zusammengefercht rüber gemacht haben, es war eine sehr harte Reise über See, mit diesen Nussschalen, würde man sie heute bezeichnen, enger zusammengeschwärcht als Schweine, dann sind von den 1000 Leuten oft 500 lebend angekommen, der Rest ist gestorben.
Ja, es waren so, glaube ich, 30% bei den Kindern und ein bisschen drunter bei den Erwachsenen, die es nicht überlebt haben.
Ja. Das ist auch eine Form der Migration. Es hat immer Leute gegeben, denen es geschadet hat. Das war diese Migration. Aber es gibt eben ja auch diese, Sie beschreiben auch, Irland hat ja über große Teile auch einen Riesenteil seiner Bevölkerung verloren. Die Menschen konnten in Irland nicht mehr leben. Da haben wir wieder was, am Anfang steht also ein Mangel vor Ort und hat versucht, in der neuen Welt mit tollen Versprechen versucht, seinen Weg zu machen. Das ist diese Migration. Aber es gibt ja auch, über die reden wir jetzt vielleicht mal, die menschengemachte Migration, wo ganz klar durch Vertreibung, Krieg und modern eben Landgrabbing dafür gesorgt wird, dass diese Menschen dort verschwinden müssen, um dort Großkonzernen die Möglichkeit geben, Profite zu machen. Wie wichtig ist dieses Landgrabbing als auslösender Faktor in Afrika, um diese Flüchtlingswellen anzuschieben? Hat das einen Effekt?
Ja, also totalen Effekt. Also die Zahlen sind ungefähr so, dass 230 Millionen Hektar Land in Afrika von Investitionsfirmen aus Großbritannien oder auch aus China oder aus Saudi-Arabien gekauft worden sind, um dort Cashcrop für den eigenen Markt oder für den Weltmarkt zu produzieren oder auch Futtermittel und anderes, Kaffee etc. Und das bedeutet natürlich, dass die lokale Bauernschaft die das nicht verbrieft hat, in den meisten Fällen dieses Eigentumsrecht.
Weil die kannten das nicht.
Weil die halt kein römisches Rechtsverständnis haben. Dann im günstigen Fall als Plantagenarbeiter dort unterkommen, aber deren Söhne im Prinzip dort nicht überleben können und sich dann übers Mittelmeer aufmachen. Also da gibt es, glaube ich, einen ganz klaren Konnex zwischen dieser Landgrabbing, wie Sie sagen, und der massenhaften Migration.
Jetzt sagt man immer, na, die haben ja die Möglichkeit, sich zu integrieren. Das wird bei Ihnen auch aufgedröselt. Integration würde suggeriert, es gäbe eine einheitliche Gesellschaft hier. Aber es gibt einen großen Unterschied, ob Sie als Arzt am Wannsee einen Gastarbeiter haben, der den Rasen mäht, oder aber ob sie in Marzahn an der Aldi-Kasse sitzen und feststellen, dass jetzt neue Leute von außerhalb kommen, die diesen Job noch billiger machen und der Arbeitgeber gibt ihnen auch diesen Job. Können Sie das mal aufdröseln, wo es auch wohl ein Missverständnis gibt, Integration in eine nicht homogene Gesellschaft ist ein zweischneidiges Schwert?
Ja, ich glaube, dass das relativ ein Propagandasprech ist. Also die Leute leben ja so ohne dies relativ aneinander vorbei, auch wenn sie quasi kulturell homogen sind, und wenn sie dann noch ethnisch oder religiös different sind, dann sind es parallel Gesellschaften, die sich entwickeln. Das muss jetzt nicht dramatisch schlecht sein, würde ich meinen. Es geht ja oft sehr gut. Also wenn man sich das syrische Beispiel bis 2012 angeschaut hat, waren 15% Christen und die meisten waren sunnitisch, ja, viele waren alevitisch. Die haben ganz gut miteinander gelebt, aber doch auch aneinander vorbei, also ohne große Durchmischungen. Es ist nicht unbedingt die Aufgabenstellung, finde ich, von Gesellschaft, sich durchmischen zu müssen. Oder auch nicht. Das ist, glaube ich, kann man so oder so sehen. Ja. Das Problem ist bei solchen großen Migrationsbewegungen immer, an welcher Stelle die Menschen mit der Migration beginnen, mit der Integration beginnen, entschuldigen. Mhm. Und da ist ja vorgesehen für Leute, die sozusagen beispielsweise aus so Kriegsgebieten kommen, ganz unten. Das wollen die natürlich nicht. Mhm. Ja. Und dann beginnt eigentlich schon auch die Krise für die Leute, die in den Zielländern, also bei uns leben, weil die natürlich sehen, wie Sie richtig beschrieben haben, die Aldi-Kassiererin wird dann von einer Rumänin, nehmen wir die Aldi-Kassiererin in Marzahn, die aus Frankfurt an der Oder kommt, wird dann durch eine Rumänin und später durch vielleicht eine noch billigere Arbeitskraft aus der Ukraine kommen. Ja. Ja.
Und deswegen hat sie ein etwas anderes Verhältnis zum Migranten.
Genau, und das sind so Zustände, die eigentlich ständig den Druck eben auf die Menschen an den unteren Enden der Gesellschaften aufrechterhalten. Und das ist, finde ich, keine gute Sache. Und das muss man auch von links kritisieren. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel da mir angesehen, eine Weltbank-Empfehlung an die Slowakei und an Ungarn in der Automobilindustrie, weil dort die Facharbeiter fehlen mittlerweile. Also die letzten Jahrzehnte war es ja so, dass im Kommunismus ausgebildete Menschen noch relativ gut ausgebildet waren und dann halt dort das Volkswagen und Peugeot, Renault und Fiat und so weiter aufrechterhalten haben und gut gebaut haben. Und jetzt ist die Facharbeiterbildung mangelhaft oder gibt es nicht mehr. Die Menschen gehen zunehmend in den Westen, weil dort die Löhne höher sind. Und jetzt empfiehlt die Weltbank, die das als Problem sieht, den Import von ukrainischen Facharbeitern. Mhm. Ja. Also das heißt, es geht weiter. Ja. Und die Empfehlung, der wurde stattgegeben. In der Slowakei ist ungefähr im Mai 2018 so Gesetzesänderungen in Kraft getreten, um diese Drittstaatenangehörigen ohne Probleme auf den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und in Polen sind mittlerweile über 2 Millionen Ukrainer, die ganze Branchen am Leben erhalten. Das heißt, die Erzählung, die wir haben, dass die Polen migrationsfeindlich sind, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Die Polen wollen halt nur keine Syrer, sondern sie haben eh ihre Ukrainer.
Ja. Mhm. Wie ist das mit dem Zuzug von außen zu sehen, wenn man sich die deutsche fleischverarbeitende Industrie anschaut?
Ja, polnisch, aber das glaube ich schon ungefähr seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Sachlebem, sagen die Polen, zum Brot haben sie sich aufgemacht. Vor dem Ersten Weltkrieg waren in den Jahrzehnten bis 1914 3,5 Millionen Polen, die sich hauptsächlich in Ruhrpott, aber auch nach Chicago, zum Fleischschneiden nach Chicago oder zum Baumfällen nach Kanada aufgemacht haben. Und jetzt, also es hat aber im Kommunismus eigentlich nicht aufgehört. Also die Polen waren eigentlich immer ein wesentlicher Arbeitskräftelieferant, auch Westdeutschlands. Und jetzt ist das wieder verstärkt aufgetreten. Und vor allem die Fleischindustrie, ich habe da ein paar Zitate von Gewerkschaftern der Genussmittelindustrie und der Fleischindustrie, also deutsche Gewerkschaftern, die sagen, es ist eine Katastrophe. Also jeder Arbeitsgang wird in kleinste Einheiten zerlegt. Dieser Arbeitsgang wird einer Subfirma übertragen und die arbeiten alle mit Polen und alle mit ganz billigen 6 bis 7 Euro Job Polen, also die ganze deutsche Fleischindustrie war ohne der polnischen billigsten Arbeitskraft, die Subkontraktfirmen betreiben gar nicht.
Wohnen da auch in Baracken, das heißt, sie müssen deutlich härter arbeiten als früher, kriegen deutlich weniger Geld. Warum wird das, also dieses ständige von außen Leute reinbringen ins System, um dann hier Leute auszusondern, die nicht bereit sind? Deutsche sind nicht bereit, vollkommen klar, niemand sollte dazu bereit sein, die einen müssen eben. Diesen ständigen Niedriglohnsektor mit neuen Leuten zu versorgen, die das machen müssen. Warum wird das von den Linken nicht kritisiert? Warum wird der Hebel Migration und auch als Mittel, um auszubeuten, warum wird das nicht benannt?
Es gibt doch einige, die das benennen. Also die Gewerkschaft ist da wahrscheinlich recht aufmerksam. Ja, also diese Oldenburg, in dem Fall Oldenburger Genussmittelgewerkschaft, die haben das stark kritisiert, aber ich kenne noch einen heftigeren Fall aus Österreich, und zwar mit der Osterweiterung der Europäischen Union. Da hat der ganze ÖGB, also der österreichische Gewerkschaftsbund, gesagt, er ist überhaupt nur für Osterweiterung für jene Länder, in denen der Lohn 60% des österreichischen beträgt. Mhm. Und daraufhin ist die liberale Presse und aber auch die Sozialdemokratie als Partei über diese ÖGB hergefallen und hat gesagt, das wäre ausländerfeindlich. Mhm. In Wirklichkeit ist es ausländerfreundlich, ja, wenn ich schaue, dass die Bulgaren mindestens 60% von unserem Lohn bekommen. Ja. Ja. Aber da hat dann...
Und ihre Familien ÖGB, dort ernähren können.
Genau, da hat dann der ÖGB gesagt, na, ausländerfeindlich wollen wir nicht sein, und hat diese Forderung gestrichen. Ja. Mhm. Also das, da gibt es einen extremen Druck gegenüber Leuten oder Organisationen, die da eigentlich vernünftig agieren. Ja. Mhm. Also der ist in dem Fall, war das ganz dramatisch, das habe ich so richtig beobachten können. Da ist wochenlang darüber gesprochen worden, dass das quasi ausländerfeindlich, rassistisch wäre, wenn man die Polen und den Rumänen und Bulgaren höhere Löhne eigentlich nicht nur wünscht, sondern dass man dafür auch politisch tätig ist. Ja.
Wenn man Ihr Buch liest, ihn jetzt zuhört, dann stellt man natürlich fest, dass man ja vorher sowieso schon wusste, dass Sie ja sich für den kleinen Mann einsetzen und eben für einen fairen Umgang miteinander, faire Löhne für gute Arbeit. Wird das denn von der linken Presse auch so gesehen, dass die Ihr Buch wenigstens erwähnen? Also dieses hier.
Also bis jetzt nicht. Das Buch ist im Oktober 2018 erschienen, aber es gibt Rezensionen in Internetplattformen. Es wird auch gut angenommen. Ich bin ziemlich stark unterwegs, also in Deutschland insbesondere. In verschiedensten Milieus. Das ist eine evangelische Kirche, das ist Marx-Engels-Zentrum.
Die verstehen das Buch.
Die verstehen das Buch oder sie reiben sich dran.
Ja. Das ist ja nicht, das wird wahrgenommen, ja, diskutiert mit ihnen.
Aber so jetzt grüne Linke ist bislang nicht wirklich angekommen, obwohl erste Kontakte in Richtung Die Linke, eine gewisse Fraktion dort, schon aufgenommen worden sind.
Können Sie mir das erklären, warum man Ihnen dieses Buch nicht aus den Händen reißt? Weil Sie schützen ja den Menschen, der arbeiten muss. Also sehr antikapitalistisch.
Ja, aber ich kann mich eh nicht beklagen. Es ist nicht, dass man aus den Händen gerissen wird, aber wir haben bereits die zweite Auflage in 3 Monaten. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass das Buch nicht geht.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Aber,
ja. Das ist ja Mundpropaganda, aber dass die klassische Presse, die darauf aufmerksam machen müsste, also wo man sie vermutet, die tut das nicht.
Aber wer weiß es besser als Sie, dass sozusagen der Vertrauensverlust in die klassische Presse dazu geführt hat, dass gerade solche Portale wie KenFM oder andere wichtig sind und eben entsprechend nicht nur wichtig, sondern auch meinungsbildend werden, immer mehr. Ne?
Lassen Sie uns mal zu den Menschen kommen, die 2015 nach Deutschland gekommen sind und hier auch ein neues Feindbild bedienen, was von den unterschiedlichsten Parteien auch mitbedient. Man muss immer wieder erstaunen, nämlich auf einmal ist der Moslem das neue Feindbild. Also alle Moslems sind auf einmal schwierige Menschen. Menschen können schwierig sein, wenn man aus einem völlig anderen Kulturkreis kommt. Wird es Reibungspunkte geben? Gibt es auch, wollen wir gar nicht in Frage stellen. Aber lassen Sie uns mal speziell auf die Leute schauen, die 2015 aus Syrien kamen. Was waren das für Menschen? Waren es Familien, war das Frauen, Kinder, Männer, jeden Alters? Wer kam da?
Also Stichwort Moslem, das ist schon interessant, ne? Weil wir erinnern uns noch an das letzte große Feindbild oder immer noch bestehende, das ist Russland, da ist ja quasi das Ostslawische. Wir wissen auch im Jugoslawien-Konflikt, wo die NATO eingegriffen hat, am 24. März 1999, dass da der Serbe als der Bösewicht dargestellt worden ist und dass sehr viel Unterstützung in die muslimischen, bosnischen Kreise geflossen ist. Also nicht nur von arabischer Seite, sondern auch von westlicher Seite. Mhm. Also der Izetbegovic mit seiner islamischen Deklaration, ein wirklich islamistisches Machwerk, wurde hofiert.
Ja. Vom Westen.
Vom Westen. Und plötzlich ist der Moslem der Böse. Ja, also da sieht man den instrumentellen Umgang mit Feindbildern ganz generell. Aber zu Ihrer Frage, wer kam aus Syrien? Also wenn man sich das am Wiener Westbahnhof angeschaut hat oder die YouTubes, kann man sich immer noch anschauen auf dem Bahnhof in Budapest oder auch in Wien. 90% junge Männer, würde ich sagen, so zwischen 18 und 28. Mhm. Ja. Also Wehrpflichtige. Ich begebe mich da jetzt auf ein bisschen ein prekäres Terrain. Also, weil sie wehrpflichtig waren, Deserteure.
Mhm. Ja. Also diese Menschen, wenn sie jetzt nicht geflüchtet wären, hätten in der Armee von Assad dienen müssen, um das Land zu verteidigen.
Im Einzelfall weiß ich es nicht, aber sozusagen, Sie fragen mich nach dem nach der Anschauung, was man da gesehen hat. Ja. Mhm. Also, und das ist insofern spannend, als dass ja der Westen, genau wie der Assad gegen den Islamischen Staat, der 2015 am Höhepunkt war, das Kalifat Mosul, das hat geblüht, genauso gekämpft hat. Ja. Und trotzdem diese Willkommenskultur gegenüber die jungen syrischen Männer ja Assad geschwächt hat, natürlich, ist ja klar. Das war auch mit ein Grund, würde ich meinen, um diese Willkommenskultur auszusprechen. Also nicht nur die ökonomische, sondern auch die geopolitische Dimension.
Man hat versucht, das Regime auf diese Art und Weise ausbluten zu lassen, wenn es schon militärisch
schwierig
wird.
Da eben versucht, diese ohne die schon geflüchteten Menschen möglichst nicht bald wieder nach Syrien zurückkommen zu lassen. Das hat sich ja herausgestellt, wie Putin jetzt nach dem vermeintlichen Sieg der Allianz, die Assad anführt, gemeint hat, jetzt muss man sehr schnell wieder die Leute, die geflüchtet sind, zurückholen. Da war Angela Merkel die Erste, die gesagt hat, Moment, ja, so schnell soll es nicht gehen. Ja. Also
das ist das auch, Ihre Idee oder?
Das sind schon, weiß ich nicht, aber das sind schon geopolitische Dimensionen, die da mitschwingen. Ja. Also sie, glaube ich, ist dann nur das Sprachrohr, wie bei vielen Politikern.
Also, das ist ja also so muss man die Gastfreundschaft eben auch sehen. Da wird geopolitischen Hebel angesetzt nach dem Motto, wenn wir dem Assad die jungen Soldaten, die möglichen abziehen, dann hat er noch mehr Schwierigkeiten.
Ja, und ich habe mich daran erinnert, wie das im Jugoslawienkrieg war. Da war ja die kroatische Grenzpolizei gegenüber jenen, die aus Bosnien geflohen sind, also Mitte der 90er Jahre, sehr daran interessiert und die westliche Welt hat da zugeschaut und helfend zugestimmt, dass man zwischen alten Frauen und Kindern und wehrfähigen Männern unterscheidet. Und die wehrfähigen Männer hat wieder zurückgeschickt, damit die gegen die Serben kämpfen. Das ist diesmal gegenteilig passiert, indem man die wehrfähigen Männer im Großen und Ganzen willkommen geheißen hat.
Da sieht man, wie verlogen das ist.
Instrumenteller Umgang.
Mhm. Lassen Sie uns auf, ich habe Verständnis dafür, dass Menschen, die in Syrien als junge Männer wissen, dass sie demnächst eingezogen werden und in einem mörderischen Kampf verheizt werden, dass diese jungen Männer keine Lust dazu haben, weil sie in jedem Fall immer für eine Regierung benutzt werden. Habe ich Verständnis dafür, dass jemand sagt, für die gute Sache trete ich auf eine Mine oder lass mich erschießen. Das verstehe ich schon. Nur wie es im Westen eben dargestellt wird, das finde ich schon, und man vor allem so tut, als gäbe es keinen Doppelsprech. Das finde ich schon erstaunlich. Das hätte die Linke meiner Meinung nach und die Grünen auch rausarbeiten müssen. Warum sind die willkommen und so weiter? Aber das sind alles Dinge, ja,
wo man ja zusätzlich noch dazu nicht wirklich diesen Islamischen Staat effektiv bekämpft hat vom Westen, sondern man hat ihn eigentlich eine Zeit lang wüten lassen, wenn man so will, um die syrische Politik zu schwächen.
Mhm. Wir wollen jetzt gar nicht so tief einkehren, wer denn den Islamischen Staat aus der Taufe gehoben hat, von den Mujahedin bis zum Fall des Irak. Ja. Golfkrieg, das hat ja alles damit zu tun. Libanonkrieg, das sind ja alles Verwerfungen, die sind bei uns nicht in der Presse, deswegen nicht auf der Uhr. Aber das brodelt ja schon die ganze Zeit. Hat ja schon Lüders ein Buch zugeschrieben. Also es geht da im Grunde geht es ja schon 53 im Iran los. Das ist eine Kettenreaktion.
Eine Bemerkung schon noch dazu, weil das schon wichtig ist, wenn man sagt, woher kommt diese antimuslimische
Stimmung
bei uns. Dann hat es mit dem natürlich zu tun, dass es einen Kampf gegen die Muslime schon lange gibt, seit 91 mindestens, Sie sagen vielleicht schon früher, im Iran, aber seit 91 mit dem Golfkrieg hat es natürlich angefangen, wenn der Westen, die NATO in vielen arabischen und damit auch mehrheitlich muslimischen Ländern, sind nicht alle nur muslimisch, aber doch interveniert, dann erzeugt es dort Tote, Vertriebene, Hass. Und das reflektiert sich dann in unseren Gesellschaften. Ja, also deshalb würde ich sagen, migrationsverhindernde Politik muss bei der Friedensfrage und bei der Kriegsfrage ansetzen.
Ich habe mit vielen Muslimen gesprochen, die gesagt haben, ihre große Wut auf den Westen rührt nicht nur daher, dass man ihre Heimatländer bombardiert hat, sondern wer die Partner waren. Also man hat ja vor allem Länder zur Allianz gezählt, die totalitär sind und die Länder, wo die Religion und der Staat ein bisschen auseinander sind, die hat man ja unter Feuer genommen. Also in Libyen, Irak, säkuläre Staaten, auch Syrien sind säkuläre Staaten und die Partner dazu sind eben Fundis, wo man denkt, was ist denn da eigentlich los? Aber vor allem auch haben mir viele Muslime gesagt, das, was versprochen wurde, nämlich die westliche Freiheit, die kam dann doch nicht. Also man hat das quasi mit diesen Partnern sogar in der Region verhindert. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich verstehe die Wut schon. Ich bin natürlich gegen jede Art von Terror, aber ich verstehe, dass junge Männer dann irgendwann aus ausrasten und sagen, das ist eine total verlogene Politik. Lassen Sie uns mal auf die Kosten kommen. Das interessiert auch sehr viele Menschen. Ich habe bei Ihnen eine Zahl gefunden, die Kosten für diese Flüchtlingswelle beziffern sich in Deutschland auf knapp 50 Milliarden.
Ja, Konrad Schuller, das ist eine Zahl, die ich von einem Ökonomen übernommen habe, der alles Mögliche zusammenzählt. Aber das muss man natürlich auch, man kann nicht jetzt nur sozusagen die unmittelbaren Kosten, die die einzelnen Länder, Bundesländer haben, nehmen, sondern muss die Versorgung, die teilweise von der Gesundheitsversorgung mit einbeziehen, die, den Wohnungsbau, der in Deutschland endlich wieder ein bisschen anzieht. Ja. Und insofern kommt er auf diese Zahl 43 oder 47 Milliarden pro Jahr für die nächsten 5 Jahre. Das sind fast 15% des Staatshaushalts. Also das ist schon enorm. Mhm. Und das führt ihn und viele andere dazu, dass sie sagen, das wäre ja positiv. Also quasi so ein keynesianisches Argument.
Die kurbeln den internen.
Die kurbeln die Wirtschaft an. Und es ist schon was dran an dem Argument, würde ich sagen. Aber glaubwürdig ist es nur, wenn man gleichzeitig nicht zusätzlich Kriege finanziert und Rüstungsausgaben steigert. Ja, weil sonst produziert man ja immer wieder dann die neuen Migranten, die von diesen Kriegen davonlaufen müssen. Also diese Glaubwürdigkeit fehlt mir da bei diesem Argument.
Aber jetzt möchte ich es mal ganz bösartig runterbrechen. Also im Grunde genommen ist dann so ein Krieg ja ein Riesengeschäft für die, die damit ein Geschäft machen können. Erstens zerbombt man die Länder, die man später irgendwie wieder aufbaut. Wenn man sich anschaut, ich glaube in Syrien sind 50% aller Kliniken und Bildungseinrichtungen zerstört. Das sind ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Also da kann man ja auch helfen, kann sich da bewerben. Und gleichzeitig sorgt man dafür, dass wenn die Migranten hier rüberkommen, eine ganze Wohlfahrtindustrie entsteht und dass dann eben auch Wohnungsbau stattfindet, medizinische Versorgung, all das. Das ist doch ein Geschäft für alle Seiten.
Für viele Seiten, ja. Ja, aber es wird natürlich in erster Linie auf dem Rücken derjenigen Volkswirtschaften und derjenigen Menschen ausgetragen, die aus den Herkunftsländern kommen. Mhm. Weil wie stellt man sich vor, wenn man Millionen von Menschen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Pakistan in die Zentren Europas oder auch Nordamerikas zieht, wie die dortigen Gesellschaften weiter funktionieren sollen oder aufgebaut oder.
Das ist die Frage, also wie viel Zuzug pro verkraftet eine Gesellschaft?
Also, Das ist auf jeden Fall, glaube ich, beantwortbar, diese Frage. Also wenn man heute mit Syrien als Beispiel nimmt und man will und muss dieses Syrien wieder aufbauen, dann kann man das ja gerade nur mit dieser Generation machen, die jetzt aus Syrien davongelaufen ist. Weil es sind ja nicht die alten Mütterln und die ganz jungen Kinder, in Einzelfällen schon, die das Land verlassen oder die wir aufnehmen, sondern wir nehmen genau die auf, die es daher schaffen. Das heißt, das ist ja schon mal eine Auslese auch. Also die Starken, die Jungen, die Flexiblen, die nicht so Gebundenen. Und die Alten, die lassen wir stellen wir den Gesellschaften anheim, die ohne dies zerstört oder sehr geschwächt sind. Also das kann nicht funktionieren, sich zu denken, alle Leute sollen genau dorthin gehen, wo es am besten ist. Also am besten vielleicht in irgendeinem Nobelbezirk von Amsterdam. Mhm.
Sie haben gerade flexibel benutzt das Wort. Das wird ja in Deutschland und überhaupt im Westen als sehr positiv dargestellt. Aber in Ihrem Buch kommt raus, Flexibilität bedeutet vor allem, dass die Löhne gedrückt werden können. Ein ständiger Zuzug, Flexibilität, Weltoffenheit, ja. Das bedeutet, es gibt genügend Menschen von außen, mit denen man die Inländer erpressen kann.
Naja, das ist sozusagen der liberale Propagandasprech. Der ist ja. Es gibt ja viele so Begriffe, Reform zum Beispiel, ja. Also das ist ja auch so ein Begriff, wohin, also das heißt immer Kürzung im Prinzip. Es hat einmal so einen österreichischen Gewerkschafter gegeben von der ÖVP, also von einer konservativen Partei, der Beamtengewerkschafter war, der gesagt hat, wenn ich schon Reform höre, dann greife ich auf meinen Börsel.
Ja, das ist richtig. Dieser Zuzug hat aber in Europa, in Österreich ja auch, aber in ganz Europa auch dazu geführt, dass wirklich rechte Parteien einen großen Zulauf gefunden haben. Das heißt, es hat nicht nur, es hat einen Effekt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
Ich würde, das ist ganz wichtig, dieses Thema, aber rechte Parteien bedienen einen rassistischen Diskurs immer. Also das ist sozusagen ihr Markenzeichen. Der kann jetzt
gegen, die benennen einen Sündenbock.
Ja, der kann jetzt gegen Roma gehen oder gegen eine Minderheit im Lande, autochtone Minderheit oder gegen Schwule oder was immer. Ja? Mhm. Und jetzt sind halt die Migranten willkommene Ziel für diesen rechten rassistischen Diskurs. Ja? Und damit genau die ersten Opfer der Migration, die dann instrumentalisiert werden und zu Sündenböcken gemacht werden, die ja wirklich nichts dafür können, weil ich verstehe, wie sie auch jeden, der davonläuft vor einer Einberufung in ein Kriegsgebiet oder der davonläuft, weil er dort subsistenzmäßig nicht mehr überleben kann. Mhm. Aber die Lösung ist natürlich nicht, wie schon mehrmals gesagt, dass alle in irgendwelche Zentralräume strömen.
Herr Hofmeier, können Sie mir trotzdem erklären, warum dieser plumpe Trick immer wieder funktioniert? Wir sehen es auch auf unserem Portal. Auch dieses Interview wird wieder von Leuten bei YouTube mit Informationen, mit Kommentaren versehen werden. Die passen alle nicht zu uns. Also wenn das so ist, dass die ganzen Muslime nicht zu uns passen, weil sie sich von uns unterscheiden sie sicherlich, dann muss man doch die Frage stellen, warum sind die denn überhaupt hier? Und jetzt, wenn ich sage, ja, wir bomben, werden wieder viele sagen, wir bomben nicht. Aber wir sind in einer Gesellschaft, die das eben tut. Warum? Dann kommt wieder Schuldkult. Aber warum wird das überhaupt ausgeblendet, dass das etwas mit uns oder mit unserer Regierung, unserem System zu tun hat, dass die von dort zu uns kommen? Sie haben ja auch...
Wir sind ja bemüht, eben genau diesen Kontext herzustellen.
Schießen, also flüchten, helfen. Genau.
Das ist sozusagen so eine Dreieinigkeit, ja. Mhm. Und da kommt man natürlich dann in eine sehr... schwierige Diskussion, gerade mit Leuten, die helfen. Ja, das sind ja im Prinzip nicht die Schlechtesten, sondern die Besten. Mhm. Die Menschen helfen, denen schlecht geht. Ist ja auch verständlich. Ja. Also ein Freund von mir hat zum Beispiel eine Wohnung angemietet, wo er Afghanen eine Bleibe bietet, die sowas Ähnliches wie einen Status haben, der noch nicht wirklich asylberechtigt ist, aber doch ein Bleiberecht. Und ich schreibe mir immer mit ihm und sage, okay, also diese 5, 6, die da in deiner Wohnung jetzt leben, ja, dann wie stellst du das vor? Dann kommen die, werden die integriert, dann kommen die nächsten 5, 6. Das ist ein ewiger Kreislauf. Ja. Anstelle dessen wäre es doch gescheiter, sich zu überlegen, wie in Afghanistan Menschen produktiv und glücklich
in ihrer Heimat leben können.
Leben können, ja. Und im Prinzip würde ich sagen, ist dieses unkritische Helfen, es gibt natürlich auch Helfen, das spontan ist und trotzdem diese Kritik aufrechterhält, die ich zum Beispiel einfordere, aber das unkritische Helfen ist der Schlussstein in dem ganzen imperialen Vorgang, der mit Krieg oder Subsistenz wegnehmen beginnt, Flucht auslöst oder Vertreibung auslöst und dann in der Hilfe endet und letztlich dann dieses Dreiergespann noch einmal in Gang setzt.
Also wir haben das ja auch in Deutschland gesehen, dass da eben ganze Künstlergruppen auf die Straße gegangen, Refugees Welcome, No Border. Ja. Aber No Border bedeutet vor allem, dass das Kapital jederzeit überall zuschlagen kann. Das ist auch No Border. Also das Geld ist ja schon längst befreit von jeglicher Grenze. Und warum gehen intellektuelle Linke, das soll ja zusammengehen ab und zu, warum gehen diese Menschen dem neoliberalen Leim drauf? Warum machen sie das? Das ist ja neoliberaler Leim,
ja,
auf den die da gehen.
Naja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also weil sie das No Border ansprechen, man kann das ja auf Deutsch auch sagen, Weltoffenheit. Ja, also die Sozialdemokratie ist ja immer für Weltoffenheit in letzter Zeit. Und ich verstehe den Begriff eigentlich nicht, wenn man sich den so auf der Zunge zergehen lässt im Deutschen. Weltoffenheit, das Gegenteil wäre Weltgeschlossenheit. Das sagt gar nichts aus. Und wenn man sich aber das ökonomisch anschaut, was das bedeuten könnte in dem Sprech, dann ist es Investitionsfreiheit, würde ich meinen. Das ist Weltoffenheit. Damit kann man was anfangen. Dann ist es auch geklärt, woher der Begriff kommt und warum er in unseren Medien und in unsere Köpfe hineingetrichtert werden soll.
Also Herrschaftssprache.
Aber er hat überhaupt keinen an sich sonst einen Sinn. Mhm. Ja?
Also ich habe als Großkapitalist die Möglichkeit, in deinem Land zu intervenieren und da Flucht auszulösen, da die Preise zu bestimmen und da ganz weltoffen zu agieren. Der Reiche hat mehr Möglichkeiten als der Nichtreiche, das ist ja wohl klar.
Aber dieser spezielle Investor ist überhaupt meiner Meinung nach nicht daran interessiert, Flucht auszulösen. Das ist nur die Folge davon. Mhm. Ja? Also dem muss ich jetzt nicht sagen, du bist derjenige, der diese Flucht auslöst. Also das kann ihm schon
sagen. Der spielt nur nach diesen Regeln.
Aber er muss quasi diese Regeln akzeptieren, ja? Wenn er genau diese billigen Arbeitskräfte dort einsetzen will und die dann nicht mehr überleben können, dann müssen die halt weg.
Ja? Also auftreten aber gerade diese Großkonzerne, die Köpfe dieser Großkonzerne, sind ja nur die Köpfe von großen Kapitalgesellschaften, noch als Misanthropen auf. Und werden gefeiert.
Ja, das Schlimmste davon ist der Soros.
Ja. Oder also, auch die Gates Foundation.
Weil da verstehe ich ja auch nicht, dass man, wenn man den Soros jetzt kritisiert, dass da von grün bis links alle sagen, das wäre inakzeptabel. Ja, er ist jüdischer Herkunft, okay, aber das ist jetzt, finde ich, kein Markenzeichen, das jeden Menschen ausnimmt von jeder Kritik. Mhm. Ja, also das war Soros, hat mit Spekulation gegen den britischen Pfund, gegen Weltkrise ausgelöst, über 1 Milliarde Dollar verdient. Soros hat andere Währungen in den Ruin getrieben. Also das ist eigentlich ein Mensch oder eine Institution, das ist ja nicht nur er, sondern dieses Kapital, mit dem er arbeitet, die nur kritikwürdig ist. Ja? Da ist ja nichts, da ist ja nichts Produktives. Und jetzt als Ablasshandlung versucht er nicht was, würde ich sagen, nichts Gutes zu machen, sondern noch einmal seine Ideologie in die Köpfe der Jungen hineinzutreiben. Also ich kann da nichts Positives erkennen.
Lassen Sie uns mal ganz konkret in die Schule gehen. Also ich habe bei Ihnen eine Zahl gelesen, wo ich dachte, kann das sein? In Österreich 2016 haben 24% der Schüler nicht Deutsch gesprochen, aber auch nicht nur eine andere Sprache, also nicht Arabisch, sondern unterschiedlichste Sprachen. Ja. Also
es ist in Deutschland sicher ähnlich.
Ja, wie wird da unterrichtet?
Keine Ahnung.
Wenn da 8 Sprachen als Muttersprache gesprochen werden und Deutsch nur so peripher funktioniert, wie soll das gehen?
Also macht mir auch große Sorgen, weil ich schreibe auf Deutsch. Wer soll das lesen in Zukunft? Ja, ist wirklich ein Problem. Also ich selber wohne in einem Bezirk, der recht durchmischt ist, in Wien, Margareten. Und da sind die Volksschulen 89% nicht muttersprachlich Deutsche. Natürlich gibt es auch Segregation. Also die reichen deutsch-österreichischen Familien, die gehen natürlich dort ihre Kinder nicht hin. Ne?
Die bleiben also unter sich?
Machen, wenn sie es nicht, entweder Privatschulen oder ziehen in Bezirke, leben sowieso dort, wo das nicht so ist. Ne? Und diese Segregation ist ja im Prinzip auch was sehr Kritikwürdiges, also was niemand will. Und das ist auch eine Folge davon, dass große Teile der Migranten am unteren Ende sich einordnen müssen.
Also diese Ghettobildung oder Multikulti-Neudeutsch ist ja letztendlich auch gewünscht.
Ja.
Also es ist auch eine Spalte- und Herrsche-Mentalität, die da durchgesetzt wird.
Von der Spaltung ist es gewünscht. Man will halt nicht, dass es aus dem Ruder läuft. Das glaube ich schon. Nur manchmal läuft es halt aus dem Ruder. Da muss man sich wieder überlegen. Und dann kommt der rassistische Diskurs eigentlich zurecht, der dann so auf die Leute zeigt. Ja.
Es ist absurd zu glauben, dass wenn hunderttausende Menschen nach Deutschland kommen, dass die alle freundlichste Menschen sind, dass es da keine schwarzen Schafe gibt. Das gibt es bei keiner Bevölkerungsgruppe. Es hat meiner Meinung nach auch nichts mit der Religion zu tun, sondern so sind Menschen eben. Die Haltung auch in der Presse zu Migranten ist spätestens seit der Silvesternacht in Köln ein wenig gekippt. Ja, und hat natürlich auch Leute bedient, die gesagt, ich wusste es ja schon immer, die aber dann gleichzeitig Benzin kaufen aus den Staaten, woher die eigentlich alle kommen. Also das dürfte man dann eigentlich auch nicht machen. Ich habe in Ihrem Buch etwas, einen sehr interessanten Standpunkt gelesen, den ich so nicht auf der Uhr hatte, würde ich gerne drüber sprechen, und zwar die Kultur der Würde gegen die Kultur der Ehre. Damit haben immer mehr Lehrer zu kämpfen, bei denen sehr viele junge Männer unter Testosteron, sage ich mal, versuchen am Unterricht teilzunehmen, aber da Schwierigkeiten mit haben. Können Sie mal aufdröseln, Kultur der Ehre, Kultur der Würde?
Ja, vom Philosophen Pfaller, den ich da gelesen habe, der mich da inspiriert hat, das in diese Debatte auch einzuführen. Also der geht davon aus, dass die Kultur der Ehre eine ist, die keinen Mittler braucht, um Probleme, die sich zwischen Menschen herstellen, zu lösen. Also dass man selbst so viel Ehre hat und haben muss, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Also das kann dann sehr körperlich werden.
Dass man das Gesicht wahrt auch unter Gewalt.
Und die Kultur der Würde ist, ich meine, die eben Intermediäre, also sprich Polizei, Richter, Gesetze, akzeptiert und eben diese Würde bewahrt, bei Konflikten nicht unmittelbar dem, mit dem man den Konflikt hat, entgegenzutreten. Ja, das ist so ungefähr das Konzept. Ich bin ja nicht der Meinung, dass das sich kulturell total sozusagen so definieren lässt, dass eine Kultur so oder eine Kultur so ist.
Aber es gibt Tendenzen.
Es hat immer einen Klassencharakter. Also ich würde sagen, bei uns in deutschen, österreichischen Unterklassen, wenn man so will, oder gibt's die Kultur der Ehre, ist natürlich dort stärker vertreten als bei den Reichen, die sie dann so eingerichtet haben, dass sie eben ihre Institutionen haben, die sie dann so Konflikte lösen. Ne? Die leben ja ständig mit Rechtsanwälten und so weiter und so weiter. Ja.
Würden Sie sagen, also das Faustrecht ist eher da vertreten, wo der Bildungsgrad sinkt?
Ja, sicher Klassenfrage, würde ich schon sagen. Aber natürlich ist ein Unterschied, wenn jetzt sehr viele Leute, ungebildete Leute, vielleicht nicht einmal des Alphabets mächtig in eine Gesellschaft reinströmen, dann ist es ja genau diese unteren Klassen, die mehrheitlich kommen. Und dann kommt diese Kultur der Ehre eben da ein bisschen mehr vor als die Kultur der Würde. Ja.
Und diese Jungs sind derart damit beschäftigt, ihr Testosteron zu verteidigen, dass für den Unterricht, so dieses bei ihnen, kaum noch Zeit ist? Oder?
Das gibt es so Lehrerinnen. Eine hat ein Buch geschrieben, was ich gelesen habe, ganz interessant, die halt da wirklich damit kämpfen, dass dann keine kein Unterricht mit denen mehr stattfindet, weil die sich nur mehr selbst irgendwie positionieren gegenüber dem jeweils anderen.
Ja, also Alpha-Männchen machen. Ja, ja. Das sind ja Probleme, die sind ja elementar, aber wenn Unterricht nicht mehr nötig wird, also jeder weiß, dass wenn man in einer Klasse mit 25 Schülern vier hat, die echt stören, dann kann man den Unterricht im Grunde vergessen, aber die müssen ja auch an diesem Schulunterricht teilnehmen, weil es gibt die Schulpflicht. Diese Probleme, werden die diskutiert in der Gesellschaft, werden die wahrgenommen, weil die sind ja wirklich da, die betreffen ja die gesamte Gesellschaft.
Die werden sehr wohl wahrgenommen, deshalb gibt es ja sozusagen diese Kritik an der Migration, die nicht nur ein elitäres Phänomen ist, sondern sehr tief verankert. Nur sie kommen nicht wirklich zum Ausdruck, weil die Mainstream-Medien und die Politik das unter der Decke halten will. Mhm. Also ich kenne ja das aus Schulen nicht nur bei uns, sondern zum Beispiel auch in Rumänien, in der Walachei, wo ganze Regionen so aufgestellt sind, dass die Mütter und Väter Saisonarbeit meistens in Spanien oder Italien machen, Erdbeerpflücken oder Bauarbeiten. Und dann die Großmütter oder so auf die Kinder aufpassen, halt nur so halb, weil sie selbst auch noch tätig sind. Und da gibt es dann wirklich sehr starke Bewegungen von Lehrern und Direktoren, die sagen, wir können so nicht unterrichten. Die sind nicht aufmerksam, die Jungen. Ja? Die haben kein Zuhause im Prinzip. Ja? Ja. Also das widerspiegelt irgendwie auch dieses Verhältnis, was Sie erzählt haben, bei uns in den Schulen sich abspielt mit dieser migrierenden Kindern. Ja.
Da ist die Grunderziehung noch nicht mal geleistet worden. Die sollen sich dann da hinsetzen und teilnehmen. Ja. Das ist natürlich schwierig. Ja. Ich habe bei Ihnen etwas gefunden, was ich nicht wusste, dass das die Grünen in Österreich gemacht haben, nämlich ein Punktesystem. Ich habe wirklich gestaunt, als ich das gelesen habe. Können Sie das vielleicht mal erklären? Punktesystem für Menschen bepunkten, hat mir so ein bisschen an eine Rampe erinnert. Ist jetzt ein böses Ding, aber was für ein, und das hat eine Grüne auch nicht ausgedacht. Ja. Ist das noch aktiv? Was ist das?
Ja, die war Nationalratsabgeordnete, also Bundestagsabgeordnete, vergleichbar von den Grünen. Eine kroatischstämmige Österreicherin, also eine autochthone Kroatin. Wir haben ja Slowenen und Kroaten, Ungarn als Minderheit im Südosten des Landes. Und die hat dieses Punktesystem sich eben ausgedacht, dass man nach dem Modell, dass man die Besseren braucht für unsere Gesellschaft, wie kann man das statistisch und punktemäßig aufstellen und da gibt es eben Sprachkenntnisse, Ausbildung, Alter, Geschlecht und wenn man entsprechend für alle diese Parameter gibt es Punkte.
Mhm. Und Verwandte, die schon im Land sind.
Weil man schon genau Verwandte im Land und dann hat die halt so ausgerechnet, wer dann diesen das bevorzugte Arbeitsvisum bekommt. Und da war halt zum Beispiel eine Person, die so wie sie Kroatisch als Muttersprache hatte, aber nicht Englisch, ist knapp unter diese sogenannten 60 Punkte gekommen, die dieses Schengen-Visum ergeben hätte. Und eine Person, die nicht Deutsch spricht, aber gut ausgebildet ist und Englisch spricht, die ist über 60% gekommen. Das war so ein bisschen die Ironie der Geschichte, dass sie quasi Leute, die ihre eigene Muttersprache sprechen, da ausgeschlossen hat von einem bevorzugten Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt.
Dieses Punktesystem, war das angedacht oder existiert das tatsächlich als Agenda?
Nein, als Rot-Weiß-Rot-Karte ist es dann in anderer Form, nicht mit so krassen Punkten, aber doch mit Qualifikationen oder schon vorhandenen Ankern, Familienmitgliedern im Land im Gebrauch. Mhm. Ist wieder ein bisschen außer Gebrauch, kommen die neue Regierung, will es wieder einsetzen.
Lassen Sie uns nochmal auf den tatsächlichen Sinn, das tatsächliche Wesen der Migration kommen. Migration bedeutet, da gibt es einen Arbeitsmarkt, da sollen Leute günstig arbeiten, die schon da sind, gut ausgebildet, im Hochlohnland, sage ich mal, wollen das nicht. Also muss man Leute von außen heranführen, die das dann eben machen müssen. Also sorgt man dafür, dass in deren Ländern irgendwie zerstört wird oder dass man dort Angebote macht, die so ätzend sind, dass sie eben abziehen und dann kann man sie in die Produktion einführen. Das haben wir in Deutschland ja auch gehabt, das nennt sich Agenda 2010. Da wurde das ja auch schon gemacht. Da wurde ein Niedriglohnsektor aktiviert, Hartz IV. Da hat man versucht, eben und auch die Löhne in Deutschland sind ja relativ stabil, um da einen Exportvorteil zu haben. Es war so. Aber auch die EU-Erweiterung war ja ein solcher Effekt schon, die dann hierher gekommen sind. Ich habe bei Ihnen den Satz gefunden, Europa hat uns und die Europaerweiterung hat uns zerstört. Können Sie das aufdröseln? Wer hat das gesagt?
Weiß ich jetzt nicht auswendig, muss ich sagen. Aber es gibt in Osteuropa immer wieder Stimmen, also auch markante und prominente Stimmen, die dieses Problem thematisieren, dass eben da Leute, viel zu viele Leute weggehen, um die eigene Ökonomie und die eigene Heimat am Laufen zu halten.
Also ein richtiger Aderlass.
Dieses Zitat weiß nicht, wo ich das jetzt her habe, aber es gibt in Litauen im Jahr 2016 eine Wahl, wo eine Bauernpartei, die vorher eigentlich nicht existiert hat, angeführt von einem bekannten Polizisten, mit dem Satz, ich muss mich entschuldigen, wir haben euch alle hinausgetrieben, also nach Großbritannien und nach Schweden, wir müssen das korrigieren, ihr müsst alle wieder herkommen, die Mehrheit im Parlament bekommen hat. Also das war sozusagen ein Bekenntnis der Schuld der politischen Kaste, eine Politik mitgemacht zu haben, die die Menschen vertrieben hat.
Mhm. Lassen Sie uns mal auf das kommen, was man vielleicht auch als internationale Tendenz sehen kann. Wir haben immer mehr Militär, was auch in Europa, jetzt 2%-Ziel soll in Deutschland erreicht werden, was global tätig wird, außerhalb der NATO-Grenzen, das führt dann zu Migration und wir bauen gleichzeitig, wir sehen es ja bei Trump, den Staat immer mehr so ab, dass er auch gar nicht mehr funktioniert und die Leute sagen, ja, der Staat geht ja gar nicht und dass dann eben NGOs übergibt, diese Governance. Ist das Ihrer Meinung nach, passt das alles ins gesamte Bild, dass der klassische Nationalstaat, der den einzelnen Bürger auch schützt, dass der sich langsam abschafft, dass der zu einem Nachtwächterstaat wird, der nur so ein bisschen peripherer noch was macht und dass die Menschen wahnsinnig flexibel werden, vielleicht auch noch bargeldlos, man kann sie global herumschubsen und verkauft ihnen das als neue Freiheit. Ist das die Tendenz?
Ja, sicher. Also ich würde sagen, dass der Staat an Einfluss verliert gegenüber der Ökonomie, also das politische Primat da wesentliche Funktionen übernimmt. Das kann man eigentlich schon seit Ronald Reagan, Maggie Thatcher beobachten, die da ja sehr stark in diese Richtung gearbeitet haben. Und diese Deregulierung oder Flexibilisierung nehmen ja zu. Also Österreich hat jetzt in der neuen rechten Regierung zum Beispiel den 12-Stunden-Tag eingeführt. 1911 wurde der 11-Stunden-Tag erkämpft und 2018 haben wir den 12-Stunden-Tag wieder eingeführt. Also das ist jetzt ein bisschen vielleicht überspitzt formuliert, weil der 12-Stunden-Tag jetzt nicht zwangsweise eingeführt wurde. Aber die Freiwilligkeit, die da mit postuliert wird, natürlich auch eine relative ist, weil wenn mein Chef sagt, du musst diese Woche mit 12 Stunden
arbeiten. Hast du die Freiheit, das zu machen?
Also 60 Stunden wäre das dann der Woche, das ist gleich mitbeschlossen worden. Und man sagt das zwei, dreimal ab, dann wird man der Chef sagen, naja, dann nehme ich mir einen, der das halt doch akzeptiert. Also das sind klare Zeichen für Deregulierungen und sozialstaatliche Rückbau. Und das gibt es in allen anderen Bereichen, wie Sie sagen. Ja.
Mhm. Wohin geht denn die Reise? Lässt sich das in Europa noch aufhalten?
Ja, ich fürchte, geht ein bisschen in Richtung USA. Also gesellschaftlich, wie es dort so ausschaut. Mhm.
Immer mehr atomisierte Gesellschaft.
Ein Melting Pot, der die Menschen nur individuell überhaupt und nicht mehr kollektiv sein lässt. Wobei das kollektive Sein, finde ich, das Spannendste eigentlich am Menschensein ist. In verschiedensten Bereichen, ich meine das nicht nur politisch, das kann in allen Bereichen sein, Sport, Kultur, was immer. Und das wird zurückgedrängt und dem Individuum wird entsprechend Vorrang eingeräumt. Und man sieht das ja bis in die Linke hinein, die aus dem Gleichheitspostulat, das ja im Großen und Ganzen kaum mehr vorkommt in Programmen oder auf Reden, das Postulat der Diversität gemacht hat. Ja, jetzt finde ich Diversität was ganz was Wichtiges und jeder soll so leben nach seiner Fasson. Also das muss man schon sagen. Und wenn diese Möglichkeit eingeschränkt wird von staatlicher Seite, dann muss man dagegen kämpfen. Aber wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo diese Diversität im Großen und Ganzen gegeben ist, also diese Möglichkeit, dann kann man, glaube ich, als Programm als linkes Programm, und da rede ich jetzt von Sozialdemokratie, Grünen oder Linken, wie immer, Diversität nicht als zentrales Programm gelten lassen. Das kommt mir so vor wie eine Offenbarungsseite. Ja? Mhm. Also man muss mal schon schauen, wie leben Menschen gemeinsam, wie erkämpfen sie was gemeinsam, wie werden soziale Zustände verbessert, ja? Und nicht nur jeder auf sich selbst.
Mhm. Also Solidarität ist ja so ein bisschen, das ist uncool, das ist verstaubt und jetzt wird einem das sich selbst verwirklichen, genau. Der Extremsport in jeder Ecke, das wird einem verkauft, aber in Wirklichkeit ist es ja die Konkurrenz bis ins letzte Glied.
Generation Ego, man stellt sich dann ja nicht mehr nur als Mensch, als egomäßig da, sondern auch als Produktionsfaktor. Also man stellt sich so heraus, man kann das auf jeden Fall alles. Ja.
In Ihrem Buch gibt es sehr viele Quellen. Viele von denen habe ich natürlich im Regal. Ich bin natürlich immer wieder auch auf Čiček gestoßen, der ja auch ein Buch herausgebracht hat, ein ganz schmales Buch, was man schnell lesen kann, Überschrift Klassenkampf. Gibt es denn noch den Klassenkampf eigentlich? Können Sie mal erklären einer Generation YouTube, was das ist? Ist das wichtig? Brauchen wir das noch? Oder hat sich das, oder ist das so ein bisschen wie Benzinautos, das kommt weg?
Nein, ich habe ja gerade von einem Klassenkampf gesprochen. Der 12-Stunden-Tag ist gelebter Klassenkampf, er ist nur von oben. Ja? Mhm. Und die Gewerkschaft, die dagegen opponiert hat, hat in Wien beispielsweise gegen die Einführung des 12-Stunden-Tages eine große Demonstration zustande gebracht, aber das war's. Ja? Dann,
man kann seine Meinung äußern, aber man kommt nicht damit durch.
In der zweiten Runde hat sie gesagt, na, vielleicht könnte man diesen 12-Stunden-Tag dafür verwenden, um eine 4-Tage-Woche einzuführen. Also, dass man quasi dann auch Freitag nicht mehr in die Arbeit gehen muss. Ja? Und mit dem Geld, was man in dem 12-Stunden-Tag, in der 60-Stunden-Woche an 4 Tagen verdient, auch Freitag schon wieder ins Shopping-Center fahren kann. Also um es ein bisschen überspitzt zu formulieren.
Das alles hat ja mit unserem System zu tun, dass immer mehr Profit generiert werden muss, um es am Laufen zu halten. Ist den Menschen das klar?
Ja, glaube ich schon. Aber sie können als Einzelne dagegen wenig machen. Sie begeben sich in dieses System hinein. Ja? Wenn, solange es funktioniert, und in Deutschland, Österreich, würde ich sagen, funktioniert es noch immer ganz gut, ist über den Konsum eigentlich sehr viel über die Möglichkeit des Konsums sehr viel möglicher Widerstand eliminiert. Mhm. Ja, weil da geht man halt hin und konsumiert und konsumiert.
Ja.
Wann das nicht mehr funktioniert, so wie es jetzt in Frankreich zum Beispiel ist, ja, wo offensichtlich die Situation sozial schwieriger ist, dann kommen die Leute schon auf die Straße. Mhm. Also sehr spontan und wegen einer Benzinpreiserhöhung, wo man sich bei uns denkt, na gut, ist eigentlich...
Ja, aber es ist eben das bisschen, was ja, das fast zum Überlaufen bringt. Ja. Sie sprechen im Buch ständig auch von Push-Pull-Faktoren. Können Sie mir mal erklären und den Usern erklären, den Zusehern, was das bedeutet, Push-Pull-Funktion? Was heißt das konkret?
Ja, Pull ist für die Zielländer, also dass die anziehen, billige Arbeitskräfte für die sogenannte schmutzige Arbeit, die angeblich sonst niemand machen will. Aber die Millionen nur deshalb niemand machen, weil sie schlecht bezahlt ist.
Genau.
Ja, also da kommen wir ja gerade in die Debatte Kapital und Arbeit hinein. Also ja. Beispielsweise, wenn jetzt eine Kassierin an der Supermarktkasse kaum was verdient oder eine Altenpflegerin oder ein Bauarbeiter, dann werden diese Posten mit möglichst billigen immer wieder zu importierenden Arbeitern und Arbeiterinnen aus Nicht-EU-Ländern besetzt, während der Bankmanager verdient gut. Ja, aber die Gesellschaft ist natürlich wesentlich wichtiger, mit denen Personen auskommen, die eben bauen oder Altenpflegen oder die Kassa bedienen. Und insofern wäre es natürlich längst an der Zeit, diese Personen besser zu bezahlen als den Bankmanager. Ja?
Ja.
Aber das ist dann die Klassenfrage, die eingeführt würde, wenn sich was ändern würde gesellschaftlich. Ansonsten ist es klar, dass die Push-Faktoren sind dann jene in den Peripherien, wo Menschen eben nicht mehr überleben können, beispielsweise. Oder wo Kriege oder Krisensituationen oder auch Umweltkatastrophen, die darf man, glaube ich, nicht vergessen, dazu führen, dass sich Menschen aufmachen müssen, um woanders Überlebensgrundlage zu suchen.
Wird Ihrem Buch ja auch angeschrieben, dass der Konsum, den wir haben, der produziert auf der anderen Seite auch Müll, hochgiftigen Müll, der kommt auf riesige Containerschiffe, der geht dann immer Richtung Afrika. Der darf da dann irgendwo entgelagert werden. Die dürfen den vielleicht auseinanderpulen, aber sonst ist das uns auch egal. Ja. Lassen Sie uns zum Ende des Gesprächs vielleicht mal auf den Punkt kommen, was der Einzelne denn eigentlich tun kann, zumindest in einem Raum, den er überblicken kann. Ich glaube, Afghanistan, das ist zu weit weg, Syrien ist zu weit weg. Aber wäre eine Möglichkeit, in Europa zum Beispiel dafür zu sorgen, und dass man sich stark macht für eine Lohngleichheit, dass es in Europa schon nicht dieses Gefälle gibt und dort schon diese Art von Gegeneinander ausspielen unmöglich zu machen?
Ja, soziale Konvergenz herstellen, das wäre sehr wichtig, ja, in der Europäischen Union. Und das wird ja ständig eingefordert, nur funktioniert es nicht. Insofern bin ich ja Skeptiker der Europäischen Union oder starker Kritiker auch, weil das eben meiner Meinung nach das System der Europäischen Union ist. Also die stellt sicher diese Divergenz im Sozialen. Die stellt sicher,
das heißt, es ist nicht passiert, sondern es ist Vorsatz.
Ich glaube auf jeden Fall.
Dass da ein paar Player sagen, es soll genauso sein, damit wir in der Mitte profitieren.
Naja, dass sie die arbeitsintensiven Unternehmungen auslagern können. Also die Slowakei produziert die allermeisten Autos pro Kopf überhaupt in der Welt, obwohl dort, also nicht für die Slowakei, da müsste jeder 3 Autos haben oder mehr, sondern für den EU-Markt. Ne? Mhm. Und das ist nur basiert auf der Basis von billig und auch relativ gut in der Tschechoslowakei damals, also noch in der kommunistischen ausgebildeten Facharbeitern. Ja. Das war sozusagen der Zustand und der wird halt jetzt weitergetragen und wenn er nicht mehr funktioniert, kommt er in die Ukraine. Ja. Also dem muss man fundamental entgegentreten, aber halt die Kräfteverhältnisse sind derzeit nicht so, würde ich sagen, dass es gerade in der nächsten Zeit von Erfolg gekrönt ist.
Mhm. Wenn ich Ihr Buch in einem Satz zusammenfassen darf, dann würde ja so aussehen, der Kolonialismus ist zurück.
Ja, kann man sagen. Also, aber der ist im Prinzip nur in den 70er Jahren und Anfang der 80er Jahre eben nicht vorhanden gewesen durch antikoloniale Befreiungsbewegungen.
Ja.
Und sich dann wieder dieses imperiale Gehabe oder auch das Gehabe, dass man Zentrums Menschen wie Politiker und so auftreten gegenüber peripheren Regionen, sei es jetzt Serbien beispielsweise wieder oder Kosovo, wie waren das kleine Kinder wären, denen man sagen muss, so und so müsst ihr eure Probleme lösen. Ja.
Oder was hier der amerikanische Botschafter auch in Deutschland gemacht hat, genau. Der sagt dazu, Briefe schreiben.
Ja. Also das
Finger ist weg so, von Nord Stream 2.
Ich nenne das mehr so imperiale Struktur, ja, die zwischen den einzelnen Ländern besteht und zwischen den einzelnen Gesellschaften.
Mhm. Welche Gegenmaßnahmen kann der Einzelne eigentlich treffen, um zumindest da ein wenig gegenzusteuern, ohne Hoffnung, dass jetzt die ganze Welt sich gleich ändert? Gibt es Möglichkeiten?
Ja, ich würde schon meinen, friedenspolitisch aufzustehen, ist eine ganz wichtige Sache. Mhm. Also wenn man heute...
Also Krieg als Hauptfaktor, um Migranten zu produzieren.
Wenn man heute sagt, Krieg darf nicht sein, da würde jeder sagen, sowieso. Ja, da kann man mit dem Kardinal, da kann man eigentlich mit allen Parteiführern rechnen, die das unterschreiben würden. Aber das einmal umzusetzen und sagen, wir halten uns raus aus dem Krieg. Ja.
Wir exportieren auch keine Waffen.
Wir exportieren keine Waffen. Dann hat man eigentlich migrationshemmend viel, viel mehr getan, als man hilft hier irgendwie 2 Afghanen, um irgendwie auf eine Bäckerlehre zu kommen. Ja? Mhm. Also das ist meine Überzeugung. Das ist jetzt irgendwie zynisch gemeint. Ja? Weil die 2 Afghanen, die da die Bäcker dann irgendwann machen, die bringen weder in Afghanistan was voran, noch für uns. Ja? Das ist halt rein persönlich. Und so ist es ja auch die ganze UN-Migrationspakt. Das ist ein 30- oder was-seitiges Papier, das im Prinzip die Migration herunterbricht auf das individuelle Migrieren und auf die Möglichkeit, das möglichst
als Chance für den Einzelnen,
Chance,
die man nicht verwehren darf.
Aber eben auch von allen Seiten kontrolliert. Also das ist ja, ne? Also, aber überhaupt keine kollektive Angelegenheit wird darin angesprochen, überhaupt keine Faktoren, keine Push-Faktoren, genau. Keine Pull-Faktoren. Das heißt,
da wird nie nach den Ursachen, die werden gar nicht benannt.
Keine Ursachen werden nicht benannt, ja. Und das zeigt eigentlich, dass es wichtig ist, auch auf dieser Ebene zum Beispiel Kritik zu üben gegenüber diesem Migrationspakt. Ich finde zwar, dass wie die österreichische Regierung das argumentiert hat, nicht unbedingt ein Meisterstück gewesen, aber es war schon ganz gut, dass einige Regierungen diesen Migrationspakt abgelehnt haben.
Das, was wir hier die ganze Zeit besprechen, hat ja mit unserem neoliberalen Turbokapitalismus zu tun, der natürlich insofern endet, nicht nur, weil irgendwann auch das Geldsystem crashen muss, sondern wir verbrauchen einfach zu viel Land, der Planet wird zu klein. Nicht, weil da zu viele Menschen drauf sind, sondern es gibt einige wenige, die derart viel Landschaft und Energie und Ressourcen verbrauchen, die einfach den Rest kaputt machen. Wann endet das Ganze? Wie lange geht das noch? Geht das noch 50 Jahre nach Ihrer Meinung?
Also die reichsten 6 oder 7 Leute haben Vermögensverwaltungen im Bereich von 60 bis 65 Milliarden Dollar.
Das pro Person.
Pro Person. Hm. Bill Gates und dieser eine Mexikaner.
Ja, und Amazon
und so weiter. Bezos, ja. Und das ist eine Dimension, die volkswirtschaftlich eigentlich relevant ist. Also beispielsweise Polen oder Neuseeland haben genau diese Staatshaushalte. Ja.
Die da Einzelpersonen haben.
Ja. Ja, und das finde ich eigentlich, muss da ein Zeichen sein, dass man damit aufhört. Mhm. Weil das geht sich nie aus.
Mhm. Können Sie erklären, was heißt das, geht sich nie aus?
Ja, dass die Welt so weitergehen kann. Mhm. Ja. Also die Welt muss auf jeden Fall zu der Erkenntnis kommen, dass diese Superreichen und diese Implikationen, die das mit sich bringt, eigentlich total zerstörerisch sind.
Mhm. Mit wem können Sie das so offen besprechen, ohne dass man Ihnen sagt, du klingst ja wie X und mit dem willst du nichts zu tun haben? Oder das ist ja verkürzte Kapitalismuskritik, weil im Grunde ist es nur eine Analyse.
Naja, erstens mit Ihnen.
Ja.
Und sehr gut, finde ich. Und zweitens meine Erfahrung mit dem Buch, also mit der Evangelischen Akademie, mit Bürgerforen, jede Menge. Also ich habe gar nicht gewusst, dass es in Deutschland, aber auch in der Schweiz so viele Bürgertische, Bürgerforen, wie sie die alle nennen, gibt. Das sind so politische Organisationen. Ich würde es vielleicht gar nicht als politische Organisationen sehen, weil sie sich gar nicht so bestimmen selbst. Das sind eher gesellschaftliche Gruppen, die meistens gehobene Mittelklasse sind, die genau sehen, was läuft, ja, und auch nicht irgendwie diesen linken Sprech drauf haben und trotzdem gesellschaftskritisch sind. Ja. Und dann gibt es natürlich doch auch viele Linke, und ich finde immer mehr, ja, also das ist ein bisschen doch die Hoffnung, die eine Kritik an der Migration mittlerweile auch als eine Notwendigkeit sehen.
Mhm. Um es nochmal festzuhalten, Sie haben kein Problem mit den Migranten, Sie haben nichts gegen Migranten.
Ich?
Ja.
Warum sollte ich?
Sie sehen eben nur, dass der Migrant, also der wird ja benutzt.
Ja, ja.
Er wird eingeführt in die Produktion, wird verheizt letztendlich. Das passiert.
Ja, ja, nein, er ist das erste Opfer dieser ganzen Geschichte, ja. Weil er dort herausgenommen wird, wo er her ist.
Wird ihm das als neue Freiheit verkauft. Eine Riesenchance. Wir reden ja auch ständig über den.
Er weiß ja oft selber, dass es das nicht ist. Und geht ja dann auch zurück. Also wir kennen die ganze eine typische Gastarbeitergeschichte. Ja? In Deutschland, Österreich wäre zum Beispiel ein jugoslawischer Gastarbeiter, der hier gearbeitet hat, damit er dort sein Haus baut, um in der Pension wieder dorthin zurückzukehren. Und dann ist der Jugoslawienkrieg gekommen und hat das Haus zerbombt. Also das ist die Tragik dieses typischen Gastarbeiters aus den 70er Jahren.
Man kann das Ganze natürlich auch sehr nostalgisch sehen, indem man griechisches Mein singt. Das ist ein Titel eines Österreichers, Udo Jürgens. Ich weiß gar nicht, ob der das wirklich so gemeint hat. Ich glaube nicht, weil wenn man sich diesen Song anhört, diesen deutschen Schlager, der ist ja auch schon sehr traurig. Aber wir haben wahrscheinlich nur immer den griechischen Wein gehört, der uns gut geschmeckt hat. Aber eigentlich nur, da gibt es ja auch eine Passage, der Vater, der sein Kind noch nie sah. Das ist ja jetzt nicht toll, sondern es ist ja, was geht denn hier eigentlich vor? Lassen Sie uns kurz noch nach Griechenland gehen. Ich war häufig dort. Wir haben übrigens an dieser Stelle, vielen Dank, die 500.000. Euro gesammelt, den wir nach Griechenland dahingehend geschickt haben, indem wir medizinisches Gerät gekauft haben, Kinderheim unterstützen, all das. Also wir wissen, das Geld ist nicht irgendwo versagt, sondern danke an die User, dass ihr uns da so vertraut. Griechenlandhilfe gibt es noch. Können Sie was zu Griechenland sagen, was passiert denn dort? Wir müssen ja gar nicht nach Syrien gehen, wir können ja sehen, wie wir solidarisch innerhalb Europas uns benehmen. Wie ist das, wie läuft das in Griechenland?
Ist jetzt nicht mein Spezialgebiet, aber doch in der Frage der Migration auch ein Land, was schon seit sehr langer Zeit Arbeitskräftelieferant für unsere zentralen Räume in Europa ist. Ja. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur die Gastarbeiter, wo Udo Jürgens das Lied, glaube ich, nicht so unkritisch gesehen hat, wie wir das am Anfang gesehen haben. Mir ist genauso gegangen, als junger Mann, griechischer Wein, ich habe mir gedacht, es geht um griechischen Wein, aber es geht in Wirklichkeit um die Gastarbeiter, die hier keinen Fuß in die Gesellschaft kriegen und alleingelassen sind und eben schlecht verdienen, ihre Kinder zu Hause nicht sehen, weil da war noch kein Familiennachzug, wie dieses Lied geschrieben worden ist.
Ja.
Ja. Familiennachzug ist dann erst in die späten 70er Jahre gekommen. Das geht von da bis halt jetzt wieder. Also ich war ja auch vor kurzem mal in Griechenland und habe mir wieder von Leuten erzählen lassen, dass ihre Kinder in Deutschland gearbeitet haben und sie müssen jetzt wieder gehen. Sie müssen wieder gehen, sagen sie, ja, weil sie in Griechenland einfach keine Überlebensmöglichkeit sehen bei der Krise, die ja strukturell sicher noch lange dauert.
Ja, ist ja auch kein demokratisches Land mehr. Die Troika regiert ja durch. Man darf sich das als linke Regierung, darf man das verkünden, was da die Troika beschlossen hat. Aber das hat ja mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Ich meine, man kann auch gegen griechischen Wein hören dazu von Wallraff ganz unten lesen. Ich glaube, es würde sich absolut lohnen auf Dauerschleife. Ich möchte noch auf zwei Dinge zu sprechen kommen, die ich auch für wichtig halte. Es gibt ja sehr viele Menschen, die als Migranten ins Zentrum kommen, dort arbeiten und dann viel Geld zurückschicken in ihre Länder. Das machen sehr viele. Welchen Effekt hat das?
Also das meiste dieser Remittances ist in der chinesischen Diaspora. Also das ist sozusagen quantitativ das Entscheidende in der Welt.
Aber, also die Rücküberweisung.
Genau. Aber was jetzt unsere Frage mit Europa und Migration betrifft, hat es den Effekt, dass sich die Migrationsforscher darüber irrsinnig freuen, weil dann kommt dort Geld in diese Ökonomien. Aber kritisch betrachtet kommt das Geld erstens privat und ganz unmittelbar, um Konsum zu generieren und nicht um irgendwelche wirtschaftlichen Vorgänge anzutreiben. Und dann ist es auch so, das ist ganz interessant, wenn man sich das dann finanzpolitisch anschaut, dass dadurch, wenn viel Geld kommt, und bei Gesellschaften wie Kosovo, Moldawien ist es ein gutes Drittel bis mehr vom Staatshaushalt, aber natürlich nur geschätzt, weil das ist ja alles ziemlich schwarz oder grau ökonomisch, dann führt das dazu, dass in solchen Gesellschaften dann die Währung stabilisiert wird, und mit hoher Währung hat man wiederum das Problem, dass man keine Produktion auf die Beine bringt, die man exportieren kann. Das heißt, da gibt es auch die Analyse von Ökonomen, die sagen, das ist eigentlich eine sehr hemmende Geschichte für
die Länder. Man hält diese Länder in der Abhängigkeit.
Man hält die Länder dazu noch in der Abhängigkeit. Ja. Und es ist natürlich auch, finde ich, keine Perspektive für einen jungen Menschen, in die Fremde gehen zu müssen, um seine Familie zu ernähren und dann vielleicht noch wen nachzuholen. Und die Frage ist, wo lässt er sich begraben? Das frage ich mir dann immer wieder.
Zum Schluss noch etwas, was vielleicht auch viele interessieren dürfte, dass nämlich dieser ständige Zuzug von Migranten und der Druck, der da auf den Arbeitsmarkt geht, also das muss ja chronisch passieren, um eben Druck auf die Löhne auszuüben, dass das eben auch dazu führt, dass in dem Land, wo dann die Löhne gedrückt werden, also hier bei uns zum Beispiel, Deutschland ist da ja ganz vorne dabei, da findet ja keine Lohnerhöhung statt, also die Gewinne finden an der Spitze der Pyramide statt, dass dort auch keine Innovation stattfindet, weil das ist ja gar nicht nötig.
2016 war das erste Mal seit 1992, dass eine Reallohnerhöhung durchgesetzt worden ist. Also 2016 gegenüber 1992, so der Böckelsmann-Stiftung, die Zahlen. Ja. Mhm. Also das ist wirklich dramatisch. Das hat natürlich sehr viel mit 2010, Hartz IV,
SPD
zu tun. Aber was war die Frage?
Dass innovationshemmend ist, weil wenn
eine... Ja, also das ist so eine Idee, die ich auch gehabt habe im Zuge des Buchschreibens, dass ich mir gedacht habe, die Angela Merkel könnte in die Geschichte eingehen als eine nicht die humanitär 1,1 Millionen Menschen nach Deutschland gelockt hat, ja, sondern die letztlich die deutsche Innovationsfähigkeit geschwächt hat, weil billige Arbeitskraft, wenn sie zu massiv vorhanden ist und zu stark eigentlich und zu quantitativ stark vorhanden ist, dann hat das eine innovationshemmende Funktion. Also wir wissen das aus der Geschichte, dass beispielsweise der Übergang von der chinesischen Produktivität gegen...
War mal die Werkbank.
Ja, zur britischen Empire letztlich damit zusammenhängt ist, neben anderen Faktoren, dass in Großbritannien demografisch wenig Leute gelebt haben und in China sehr viel, viel zu viel. Das heißt, es war nicht notwendig, in China zu investieren, in neue Technologien, um
ein Menschenleben
Produktivität zu erhöhen. Ja. Und in England hat diese Maschinisierung unter anderem dadurch stattgefunden, dass ihm Menschen gefehlt haben. Und wenn man das umsetzt auf die jetzige Zeit, dann könnte das auch dazu beitragen, dass so Länder wie Deutschland oder Österreich oder Schweden ins Hintertreffen geraten, einfach technologisch, weil es eben überall billige und immer wieder billige Arbeitskräfte gibt.
Wenn man sich das anschaut, dass Asien, vor allem China, nach einem anderen Weg geht, glaube ich, müssen wir uns von dieser westlichen, zentrischen, europazentrischen Sicht verabschieden. Wir sind eben sicherlich noch relativ weit vorn, aber rechts und links tauchen ziemlich große Player auf, die durchaus mithalten können und auch schon darüber hinaus. Und ich meine, die Chinesen haben jetzt einen Menschen hinter den Mond, also keinen Menschen, aber einen Roboter hinter den Mond geschickt, und das könnte Deutschland, glaube ich, gar nicht. Das wäre unmöglich für uns, das zu leisten. Also man kann nicht mehr davon ausgehen, dass das eine billige Werkbank ist, die in China, die da eben nur das billige Plastikspielzeug herstellen, und sonst können die nichts. Die Zeiten sind endgültig vorbei. Eine letzte Frage an Sie, Herr Hofbauer. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben?
Eigentlich habe ich es für kritische, tendenziell linke Menschen geschrieben, muss ich sagen. Weil ich,
aber als unkritischer, eher Rechter, kann man es auch lesen?
Man kann es als unkritischer Rechter, jeder Mensch kann es lesen. Und ich würde schon meinen, es ist locker geschrieben. Ja. Ich bin ja eher ein Schreiber und kein Wissenschaftler. Aber so der Impetus war schon, dass ich mal gedacht habe, warum ist es so, dass von der Sozialdemokratie bis zu den Grünen diese Migration als was Positives dargestellt wird.
Und zwar nur als was Positives.
Ja, ohne Kritik. Und da haben wir gedacht, also als Verleger habe ich eigentlich schon jahrelang Leute gesucht, die sowas machen. Also aus dieser Migrationsbewegung, Anwälte, niemand wollte. Da ist man dann gekommen, na warum ist eigentlich da wieder niemand angreifend, dieses Thema? Und da haben wir entschlossen, ich mache es selber.
Dass das so wenig besprochen wird, auch in den linken Lagern, hat es vielleicht damit zu tun, dass man da mit der eigenen Ideologie kollidiert und da vielleicht sogar mitbrechen muss? Dass man merkt, man trägt Scheuklappen?
Ja, also man ist in einer Schockstarre, ja, und die müsste man verlassen. Und die Funktion der Migration gegenüber den Migranten erkennen.
Ich meine, wenn man das als linksdenkender Mensch nicht tut, wird man eben feststellen, dass sich das an der Wahlurne abspielen wird, und zwar in die andere Richtung. Das kann man ja auch nicht wirklich wollen.
Das ist die Tragik, ja.
Von daher sollte man als jemand, der genau das verhindern möchte, sich mit diesem Thema endlich mal beschäftigen. Da kommt man nicht drum rum. Sonst ist das unterlassene Hilfeleistung bezüglich des eigenen Gehirns, würde ich sagen. Herr Hofbauer, ich bedanke mich ganz herzlich für willkommen. Kritik der Migration, wer profitiert und wer verliert? Ich hoffe, wir konnten in diesem Gespräch für das Buch Neugierig machen unbedingt lesen. Es wird weit ausgeholt, aber es werden auch viele Themen besprochen, die man nicht unbedingt so auf der Uhr hat. Auch sehr viele Dinge, die im Alltag zu sehen sind. Und wie gesagt, das Ziel dieses Buches, so habe ich es verstanden, es kam, glaube ich, auch rüber, ist nicht, wir haben keine Probleme mit Migranten. Der Migrant ist nicht der Feind, der Migrant ist ein Opfer. Und wenn man eben gerade das verhindern möchte, dass auf dem auch noch rumgehackt wird, sollte man sich hier intellektuell bewaffnen, um dann auch gegenhalten zu können. Hofbauer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Kommen.
Ich danke.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Hannes Hofbauer. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.